Superflex, PPR, Tight End Premium, Rondale Moore oder J.K. Dobbins?
J.K. Dobbins.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, wie geht's dir? Josh Allen hat dir nochmal den Hintern gerettet letzte Nacht, oder? Dazu sei gesagt, wir nehmen hier Montag schon auf, vor Monday Night Football, und wir zwei hatten in der Hörerliga unser Duell und du hast den Shitball für dich entschieden.
Ja, ich habe es ja gesagt. Ich komme zurück nach einem furiosen 0-3 Start. Stehe ich dann damit 2-3. Josh Allen hat das Scoreboard noch ein bisschen in Brand gesetzt. Und dann habe ich trotz furioser Leistung von Saquon Barkley und Chase Edmonds doch noch gewinnen können.
Ja, deine Saquons und Chase Edmonds war halt, ja, ich habe natürlich mit der Krücke OBJ im Lineup gepunktet und da muss ich im Nachhinein sagen, es war gar nicht mal so schlimm. Ich habe auch Brandon Bolden gestartet. Der hat an sich auch seine vier Receptions gemacht, aber er hat nur 6 Yards geholt. Das habe ich gegen Houston nicht auf dem Zettel gehabt. Aber gut, es ist wie es ist. Ich glaube, der größere Fehler war, die Chargers Defense zu starten. -2 Punkte legen die auf gegen die Browns. Ich glaube, den Shootout haben wir beide nicht kommen sehen, oder? Wir haben die Woche davor die Chargers noch gefeiert im Discord, dass sie wirklich legit sind in der Defense. Und dann sind die Browns mal ganz geschmeidig drüber gelaufen.
Genau, ich glaube, das Problem ist einfach, die sind gegen den Pass legit, aber die sind halt nicht gegen den Run legit. Und wenn dann Cleveland natürlich angelaufen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann das dann natürlich auch so aussehen.
Ja.
Ich glaube, die haben 2 Running Back 1 produziert in der Woche, ne?
Definitiv. Und vor allem haben beide Running Back 1s mehr Punkte gemacht als Baker Mayfield.
Stimmt, ja, ist, genau.
Das ist auch eine Kunst für sich als Quarterback mit über 40 gescorten Punkten. Ja, irgendwie so eine, ja, okaye Leistung hinzulegen. Ja. Aber Justin Herbert auf der anderen Seite war ein Ticken beeindruckender als Baker Mayfield.
Kann man wohl so sagen, ja.
Grüße an der Stelle an Sven, dessen Justin Herbert hat mich ganz schön geschreddet in der JIT 3. Das war, ja, der hat doppelt so viel, der hat mehr als doppelt so viel Punkte gemacht als meine beiden Quarterbacks zusammengenommen. Und die Überlegung, ob ich Goff oder Lance starte, am Ende war es wurscht, dass ich mich für Jared Goff entschieden habe. Aber was willst du machen? Weiß uns immer besser. Ja, so war das Wochenende. Ja, ansonsten, ich meine, du hattest ja auch noch den Kelce im Einsatz hier. Dieser Touchdown, den der da noch gemacht hat, der hat es auch noch ganz schön rumgerissen.
Ja, der hat aber sonst, also war der ja eher für seine Verhältnisse blass. Natürlich, wir spielen hier Tight End Premium, da hat er natürlich wieder seine 20 Punkte aufgelegt, aber 6 für 57 und ein Touchdown ist halt für Kelce schon normal, sage ich mal. Also
relativer Floor, ja. Also das war nur, ja gut, gegen Philly war es noch schlechter, aber war jetzt keine Monster-Performance. Nee. Allerdings hat er meinen Darren Waller auch mehr als verdoppelt oder fast verdoppelt.
Ja, der war nicht so gut dieses Wochenende.
Ja, Waller ist auf einem ganz schön allgemeinen auf einer ziemlichen Durchstrecke unterwegs, muss man sagen. In Teilen Premium 4-mal in Folge keine 20 Punkte. Das wird seinem Draft-Status nicht ganz gerecht, muss man schon sagen.
Ja.
Oder ich hätte mir da schon mehr erwartet, tatsächlich.
Ja, das ist auch berechtigt, aber ich glaube, es könnte jetzt bergauf gehen mit den Matchups, die da jetzt kommen. Also, schauen wir mal. Gerade Philadelphia, dann nach der Bye Week New York, Kansas City, Cincinnati, Dallas, Washington. Da von dem Stretch erhoffe ich mir schon mehr. Dann letztlich der Saisonstart von Waller sah vor der Saison schon relativ rough aus, auch wenn er dann gegen Baltimore natürlich abgegangen ist. Aber ja, also ich glaube, es kann schon noch besser werden.
Hoffen wir das mal, denn wir beide haben relativ viel Waller-Exposure. glaube ich.
Ja.
Also ich muss sagen, gerade in Nicht-Tight-End-Premium-Ligen ist es fast schlimmer, wenn man ihn so als Unterschiedsspieler auf Tight-End einsetzen wollte. Und ja, da gibt es auch ja die eine oder andere Half-PPA-Liga, in der ich ihn dann starte. Und das ist schon, ja, nicht so der Bringer bisher, aber das will sich schon ändern und einrenken, denke ich. Dafür ist er dann doch auch zu gut und zu eingebunden in die Offense.
Ja, und ich sag mal, man muss natürlich auch festhalten, also er ist trotzdem Tight End 4, ne? Also auch im Jahr.
Ja,
Das
klar.
ist halt, also wir reden hier nicht von wer weiß wie schlechten Produktion.
Ja, absolut. Aber klar, für Waller hat man im Zweifel natürlich in dem Trade-off ein bisschen was abgegeben. Und das fehlt dann vielleicht an der anderen Stelle. Und da Tight End 4, ja, Dawson Knox ist wahrscheinlich vor ihm.
Ja.
Knapp. Und Dawson Knox ist der Mann for real, muss man sich jetzt schon fast die Frage stellen.
Ich würde sagen, grundsätzlich schon, aber schauen wir mal, ob der, also natürlich immer auch von den Scores abhängig, ne? Also er hat jetzt, glaube ich, vier Targets. Das ist natürlich jetzt nicht gerade was, worauf man aufbauen kann, aber schauen wir mal, also mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, das war natürlich die dicke Bombe von Josh Allen, wobei der irgendwie, ich glaube, zwischendrin mal, ich glaube, mit 7 Completions über 200 Yards produziert hat in der, weiß nicht, ersten Halbzeit oder irgendwann, also das war irgendwann im Spiel ein Zwischenstand. Und das ist natürlich schon ordentlich. Also die Effizienz von gestern wird Josh Allen pro Pass nicht mehr auflegen wahrscheinlich. Aber wir sind normalerweise auch ein bisschen höheres Volume da auch, also gewohnt. Und ja, die Kansas City Chiefs Defense, das ist wirklich abenteuerlich mittlerweile, glaube
Das ist
ich.
noch sehr nett ausgedrückt.
Ja, also sowas Schlechtes habe ich irgendwie, ja, gefühlt schon lange nicht mehr gesehen. Oder also, das ist ja wirklich fernab von Gut und Böse. Was Daniel Sorensen noch auf einem NFL-Feld macht als Safety, verstehe ich beim besten Willen nicht.
Ja, dann war auch Chris Jones noch raus, ne? Also das hat der Defense auch nicht geholfen. Ja, das ist gar nichts. Also gegen die Chiefs Defense alles aufstellen, was man so
Alles.
rumlaufen hat. Das ist
Wirklich.
auf jeden Fall, was man sagen kann.
Ja, das ist schon erschreckend. Und finde es interessant, jetzt stehen die Chiefs bei 2-3 in der AFC West.
Ja.
Und ja, die Chargers als neues Mid-Powerhouse, glaube ich, der AFC, da vorne marschieren vorneweg mit 4-1. Raiders und Broncos haben interessante Kader, aber die offensichtlichen, sage ich mal, Schwachstellen, die können natürlich auf Quarterback nicht mit ihren Division-Konkurrenten mithalten. Hast du ein bisschen Sorge um Kansas City? Also auch Rest of Season.
Also, die hatten ja, ich muss jetzt hier mal gerade mir noch mal einmal den Spielplan
Spielplan, der
aufrufen.
war
Ja,
ordentlich.
wollte sagen, die hatten ja mit Cleveland, Baltimore, den Chargers, gut, dann Philly und dann Buffalo. Also zumindest vier der Teams sind auf jeden Fall Playoff-Teams. Das ist schon natürlich ein Stretch gewesen, der es auch in sich hatte. Und ich nehme jetzt an, also Washington, da werden sie sich erstmal den Frust von der Seele schießen. Also lock da schon mal Mahomes, Hill und Kelce ein. Also das wird eine brutale Woche. Zumal Washington ja auch extrem struggelt. Und danach auch Tennessee, New York, Giants, Green Bay, Las Vegas, Dallas. Also ich glaube, da werden sie schon ordentlich Gas geben. Gut, gegen Dallas kann es natürlich dann eigentlich ein Shootout werden. Das heißt, es wird dann ein 14 zu 13. Kennt das ja schon. Naja, aber also ich glaube einfach nur, der Stretch war jetzt extrem schwer. Natürlich, die Chargers sind stark und dementsprechend muss man mal schauen, ob es dann nachher noch für den Division-Sieg reicht. Aber im Playoff-Team auf jeden Fall, keine
Klar,
Frage.
klar, klar. Ja, wenn man jetzt halt bis zur, ich meine, sie haben dann in Woche 12 ihre Bye Week nach 11 Spielen, also Packers und Cowboys traue ich auf jeden Fall was zu gegen die Chiefs, weil sie auch offensiv einfach dagegen feuern können und im Gegensatz zu den Chiefs eben über eine ja, NFL-Defense verfügen. Also die Cowboys sind, glaube ich, eine Top-10-Defense. Das muss man ihnen, sollte man ihnen, glaube ich, schon ganz gut irgendwo zugestehen. Ganz solides Defensive Backfield, eben auch mit Trevon Diggs jetzt als Superstar so in the making. Und wir können live dabei zusehen, im Prinzip, wie er zum mitbesten Corner der NFL wird. Und auf der anderen Seite eben auch die Packers, die halt mit, jetzt weiß ich nicht, wie lange Jair Alexander tatsächlich raus ist, ob der bis dahin wieder spielen kann.
Ja, auf IA ist er schon mal.
Also, er ist auf IA, ja. Das war jetzt die erste Woche. Das ist dann, das wäre dann nach, also 4 verpassten Spielen, eligible to return wäre auf jeden Fall. Ich weiß aber tatsächlich nicht, was er hat und warum er out ist. Aber darauf wird es dann natürlich schon ein bisschen ankommen. Und die Frage, die ich mir aber eher stelle, ist, wie viel Rushing Yards macht Derrick Henry in Woche 7 gegen die Kansas City Chiefs? Also das over under 300 Rushing Yards.
Ja, also ich sag mal, höchstens das Einzige, was dagegen spricht, ist halt, dass Kansas City schnell weit in Führung geht. Ne? Das wäre jetzt der einzige Punkt. Aber wenn das einigermaßen ausgeglichen läuft, dann wird Henry natürlich die Plattwalzen. Das ist heftig.
Also so wie Zach Moss da durchgelaufen ist, zum Teil muss ich sagen, das ist, wenn da eine Offense kommt, die erstens ein richtig gutes Run-Blocking hat, die ihre ganze Identität darauf ausrichtet und dann läuft dann Derrick Henry rein. Ja, das wird interessant zu beobachten, glaube ich. Und bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Ja,
ja, spannend. So viel zum ganzen Real NFL Talk.
Ach so, eine Sache noch.
Gibt's sonst noch irgendwas? Ja.
Meine Seahawks haben am Donnerstag schon ihren Quarterback verloren.
Ja.
Dementsprechend an der Stelle nochmal eine kleine Schweigesekunde.
Ja. Leider wird die nachher von Audacity rausgekürzt, wenn ich dann auf Stille kürzen drücke. So, stellt euch vor, Phil und ich, wir haben jetzt hier einige Sekunden wirklich geschwiegen. Und Russell Wilson gedacht.
Ja, wir sind kaputte Handbros.
Ja, richtig, richtig, genau. Du hast einen sehr ähnlichen Verband, trägst du wie Russ. Und ich habe dich schon dazu aufgefordert, ich bitte um ein Photoshop oder also ganz schlecht in Paint, reicht völlig aus. Ich möchte dein Foto, dein Kopf reingeschnitten in das Russell Wilson Bild, wie er auf dem Rollstuhl sitzt nach der OP, dir und das Foto hat er ja noch mit Lionheart überschrieben, weil er am Finger operiert wurde, fand ich schon sehr geil.
Ja, an der Stelle, ich sag mal, ich finde Russell Wilson auch immer ein bisschen, also er ist ein super Spieler, aber also so charakterlich ist er auch ein bisschen komisch, ja.
Mr. Limited jetzt. Und leider.
Oh, wow.
Und leider. Habt ihr auch keinen First-Round-Pick mehr in 2022? Der könnte auch ein solider werden, glaube ich, für die Jets.
Ja, schauen wir mal, ne? Gino, wie viele Spiele er uns gewinnen kann. Vielleicht spielt Jamal Adams auf Quarterback einfach, dann.
Ja,
Also schlechter aussehen könnte er jetzt nicht, als was der da spielt.
Ja, das ist auch durchaus rough, muss man sagen. Aber naja, was sagst du? Du hast von Trey Lance nicht viel gesehen. Was sagst du zu seinem Spiel jetzt in Arizona?
Ja, also das, was ich gesehen habe, war doch recht holprig, ne? Aber irgendwie das Spiel war, also was ich gesehen habe, ich habe es halt eben in der Red Zone nur gesehen und bin bislang jetzt auch noch nicht dazu gekommen, das nachzugucken. Das ganze Spiel war einfach holprig auf beiden Seiten. Also das war irgendwie von den D-Lines geprägt und mal schauen. Also mal gucken. Wie gesagt, erstes Spiel, wie bei Fields auch, wir haben ja drüber gesprochen. Oder auch bei den anderen. Was mich auf jeden Fall überzeugt hat, war, wie oft sie ihn als Rusher angesetzt hat. Da wurden doch schon Cam Newton Erinnerungen wach. Das muss man schon so sagen.
Das definitiv, da muss ich ehrlicherweise gestehen, ich finde das ein bisschen schade irgendwie, weil ich habe den Eindruck, die Niners, jetzt weiß ich nicht, wie viele Dropbacks es gab von Trey Lance, aber gefühlt haben sie so 5 bis 10 Spielzüge im Playbook, die er kann. Also man hat den Eindruck, so die ganze, weiß ich nicht, das ganze Training Camp war darauf ausgelegt, ihm so diese paar Plays, also ihm die anzutrainieren, dass er dann da so vereinzelt aufs Feld kommen kann, um genau die dann zu spielen. Und jetzt ist er Starting Quarterback und es gibt nur diese Plays, die er quasi kennt und mit denen er sich wohlfühlt und die man ihm zutraut. Und dadurch ist diese Offense, die wirkt so eindimensional und, also was heißt nicht mal eindimensional, weil sie ja schon, du kannst, also natürlich haben sie du hast den Rushing Quarterback, du hast das normale Running Game und du hast natürlich auch mit ihm die Möglichkeit, einen Ball tief zu werfen und so, aber irgendwie sieht das alles so vorhersehbar aus, was jetzt gleich passiert. Und bei 4th and 1 ist immer Quarterback Power. Es gibt nichts anderes mehr als das. Und das ist ja cool, wenn du das als Element auch spielen kannst, aber du musst auch mal dann da ein bisschen was anderes machen. Das weiß jetzt jeder, der da kommt.
Ja gut, und dafür ist er halt noch nicht vom Körperbau her Cam Newton, der, ja, egal ob der Gegner weiß, was kommt und 11 ja, Leute in die Box stellt, ja, der dann trotzdem das First Down macht. Also das, naja, er wurde ja einmal schon eindrucksvoll da an der Goal-Line auch gestoppt. Ja. Wo ich mich frage, warum er nicht drüber springt, anstatt ja, low zu gehen, aber ja, gut,
das kann ich in dir der sagen. Situation. Das kann ich dir sagen. Ich glaube, dass, wenn er das als North Dakota State Quarterback gemacht hat, dass da kein Simmons und ich weiß nicht, wer der andere war, da haben ganz andere Kaliber gewartet und da wäre das ein lockerer Touchdown geworden. Auf einmal war da eine NFL-Wand,
ja, die da ihn aufgehalten hat. Ja, denke, da hast du recht. Genau, also Welcome to the NFL-Moment.
Ja,
ne?
ja definitiv. Also, und aber das ist wiederum positiv. Ich glaube, die bringen ihn halt weiter. Und man muss ihn aufs Feld bringen und man muss ihn das lernen lassen irgendwie. Also die Interception zum Beispiel, die er geworfen hat, die war furchtbar. Aber prinzipiell war es jetzt vom Prinzip her, er war halt inakkurat, aber die Entscheidung dahin zu werfen war nicht so, oder den Ball noch zu werfen, obwohl er ja auch für 5-6 Yards hätte laufen können, war nicht so verkehrt. Und den Read dann zu verbessern, ich glaube, wenn er sich das dann auf dem Tape anschaut und sich dann daran zurückerinnert, wie er sich verhalten hat, das ist halt das, wie du dazulernst als Quarterback und nicht, dass du da, man sieht ja, wie sie die Zeit verschwenden im Training offensichtlich, wenn sie jetzt nur 10 Plays für ihn haben.
Ja, also das muss auf jeden Fall kreativer werden und wie gesagt, ich fand halt auch, Lance sah halt echt noch halt roh aus,
ja,
und viel, du hast gemerkt, so, das war alles neu, das war alles schnell irgendwie, und ja, also ich glaube schon, wie du auch sagst, er muss aufs Feld, er muss spielen und dann wird sich das auch einpendeln.
Es ist so ein bisschen da bei ihm, wenn man ihm zuschaut, finde ich, dass wir, also mich erinnert es weniger an Cam Newton als viel, viel mehr an Josh Allen, seine ersten 2 Jahre. Der hat auch teilweise ja diese ganz verrückten Bälle geworfen. Also erstens alles immer nur hart, komplett ohne Touch im Prinzip, alles immer nur Vollgas rausgefeuert und teilweise in absurd enge Fenster. Dieser eine Ball zu Brandon Ayuk, den quetscht er da rein, der ist eigentlich super eng gedeckt und der fängt das Ding dann aber. Und auf der anderen Seite halt diese Streuung drin, wo er dann diesen, also Travis Benjamin war das dann in dem Moment, den hat er, glaube ich, um 1 Meter überworfen und halt einfach Buda Baker in die Arme. Das passiert halt dann auch und ist halt so.
Ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall einigermaßen Hoffnung gemacht, denke ich, für die Niner-Fans und sah nicht so aus wie bei Zach Wilson, also das London Game, da vielleicht auch noch ein paar Worte zu. Also ich fand das Spiel war grausig. Das war eins der, also ich habe dieses Jahr ja schon echt einige Spiele auch gesehen, auch einige Einzelspiele und ich glaube, es war wirklich das schlechteste Spiel von allen. Also was ich so im Einzelspiel gesehen habe, also teilweise musste ich mich schon wirklich anstrengend oder zwingen, das dann zu gucken, also, weil das war wirklich nicht viel. Und Wilson natürlich wieder, boah, ey, wieder desaströs, ne? Wir haben ihn letztes Mal kurz gelobt, im letzten Spiel sah es echt besser aus, aber das war wieder, boah, ey.
Das ist
schon ei. Ja, man muss schon wirklich aufpassen, dass man da nicht zu, also dass man nicht zu schnell die Flinte ins Korn wirft, ne? Das ist definitiv. Aber, boah, solche Auftritte machen auf jeden Fall keinen Mut.
Ja, das stimmt. Hoffentlich wird sich das geben. Er hat auch all das Talent prinzipiell im Arm und so, aber das war nicht so gut auf jeden Fall. Genau, und auf seiner Seite mit Ryan sah eigentlich ganz gut aus. Also überraschend gut, fand ich. Natürlich, es sind die Jets.
Wollte gerade sagen.
Keine Frage. Kyle Pitts, was sagen wir da? Das war natürlich, falls ein kleines Buy-Fenster noch offen war, weil er halt keinen Touchdown gemacht hat und die Targets nicht komplett materialisiert hat zu Catches bisher. Ich glaube, das ist jetzt zugegangen.
Ja, genau, haben wir auch so praktisch erwartet, als dann, oder beziehungsweise vermutet, dass es so sein könnte. Dann war Ridley out und da war es ja eigentlich relativ vorhersehbar, war, ne? Schlechte Defense, eher die Nummer 1 Waffe und dann, ja, hat es dann auch endlich geklappt, ne? Also,
ja, ich habe bisschen,
schön für ihn,
bisschen,
freut mich für ihn.
Auf jeden Fall, ich habe bisschen gehofft, dass er einfach, dass nichts passiert, also dass er irgendwie so 10 PPA-Punkte macht oder so. Weil ich glaube, dann wäre es wirklich losgegangen, dass, oh, jetzt als Nummer 1 gegen die Jets nix und dann hätte wirklich was aufgehen können nochmal. Aber jetzt ist es halt, ja, passiert, wie es passiert ist. Also auf jeden Fall geil zu sehen, das ist ein toller Spieler, keine Frage. Und ja, ich habe mir kurz vorher noch einen Share wenigstens gekauft, bin ich jetzt ganz froh drüber. Und ja, bei dem wird es wahrscheinlich aber erstmal bleiben. Ich sehe das noch nicht, dass da nochmal was kommt.
Ähnlich wie bei Jamar Chase, der jetzt auch absolut ab sofort nicht mehr zu kaufen ist. Also da müsst ihr schon Mondpreise hinlegen, um die zu bekommen.
Ja, das ist einfach der so. Ist nicht mehr erschwinglich, zumindest nicht zu vernünftigen Geld. Nein. Genau. Ja, allgemein, kaufen, verkaufen, das ist heute so ein bisschen das Thema unserer Folge. Wir haben halt nicht ganz so vollgepackt, deswegen konnten wir jetzt auch mal ein bisschen labern, was in der NFL generell abgeht. Macht auch Spaß. Und können wir einen separaten Podcast auch noch machen. Würde mir auf jeden Fall auch Spaß machen. Ja. Aber wir müssen auch schauen, wo wir mit unserer Zeit und mit euren Nerven, wie wir das schaffen. Und deswegen wieder back to the Dynasty Game. Unsere Buy- und Sell-Kandidaten so für die aktuelle Phase. Wir haben uns entschieden dafür, jeder stellt 2 bis 3 Buy- und 2 bis 3 Sell-Kandidaten vor. Danach haben wir noch ein paar Honorable Mentions. Und ja, dann würde ich sagen, du darfst einfach mal, du hast ja ein paar Kandidaten zur Hand, deine ersten Buy-Kandidaten nennen.
Ja, ich habe hier Brandon Cooks, Wide Receiver von den Houston Texans, 28 Jahre alt und hatte jetzt 2 Down-Games. Ne? Dementsprechend ist da, denke ich, ein kleines Buy-Fenster aufgegangen. Einmal gegen Buffalo, wo die Offense halt komplett implodiert ist. Jetzt gegen New England, wo eigentlich immer bekannt ist, dass die beste Waffe des Gegners immer rausgenommen wird, ne? Doppeldeckung. Da hat er auch nicht viel zustande gebracht. Nichtsdestotrotz ist Brandon Cooks einfach die einzige Waffe in dieser Offense, auch wenn Chris Moore da jetzt über 100 Yards und einen Touchdown hatte, aber ne, Chris Moore und andere Gegner werden es wieder anders verteidigen. Als nächstes kommt Indy und die sind jetzt auch nicht gerade eine Top-Defense dieses Jahr. Dazu hat Davis Mills gezeigt, dass er doch spielen kann, also als Rookie gegen die New England Defense da, ich glaube über 30 Fantasy-Punkte, je nach Format, aufzulegen, das ist schon beachtlich. Dazu ist es auch so, Tyrod Taylor wird, glaube ich, auch demnächst wiederkommen, zumindest können. Ich weiß nicht ganz genau, wann er jetzt wiederkommen wird, aber ja, auch das ist da natürlich ein Thema. Dementsprechend wäre das für mich ein Buy-Kandidat. Ja, er hat über 30% Target-Share, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Und es ist bei ihm auch so, er hat bislang erst einen Touchdown gefangen und hat aber schon, ich glaube, über 400 Yards erzielt. Und da ist es auch so, dass man da eher von einer positiven Touchdown-Regression ausgehen kann. In der Regel macht, glaube ich, ein Spieler so ungefähr je 150 Ja, es ist ein Touchdown. Das ist so ganz grob irgendwie die Vorausrede. Es sind, glaube ich, 154 oder so war es jedenfalls in den letzten 10 Jahren. Und dementsprechend sollte da auch eher dann auch wieder was passieren. Dementsprechend würde ich zum Beispiel Brandon Cooks kaufen. Und da kann man, ich denke, in Dynasty mal gucken. Entweder man bietet einen Spieler an, einen jüngeren Spieler, plus einen Pick oder irgendwie einen Second-Round-Pick, sollte es eigentlich schon dann, ja.
Ja, gerade jetzt, wenn man beim Verkäufer, ich meine, wer verkauft Brandon Cooks? An sich natürlich irgendjemand, der im Rebuild ist, im Zweifel. Oder so ein Team vielleicht, das in der Mitte ist und jetzt ein bisschen Panik kriegt, dass Brandon Cooks doch nicht so gut ist und dass die Houston Offense doch zu nichts zu gebrauchen ist und dann kann sich das auf einmal nochmal ändern, die Meinung, ihn jetzt doch zu behalten. Und dann, ja komm, also bevor du jetzt gar nichts mehr bekommst für ihn, dann verkauf ihn doch jetzt lieber noch. Daher auf jeden Fall. Könnte nach diesen Down-Games eine Buy-Opportunity da sein.
Ja, dementsprechend wäre das mein erster Buy-Kandidat. Wen hast du denn mitgebracht?
Du startest mit einem Wide-Receiver von den Texans. Ah ja, du hast an sich gesagt, okay, diese Touchdown-Regression kommt. Dann starte ich doch mal mit dem Kandidaten, bei dem sie jetzt auch wieder kommen muss. Cordarrelle Patterson. Wenn du alle 153 Yards einen Touchdown machst, da sagt Cordarrelle Patterson, das sieht er ganz anders. Das muss viel schneller gehen oder in viel höherer Taktung. Der Mann ist einfach, ich glaube, ein PPR-Cheatcode, zumindest zu seinem aktuellen Preis. Und vor allem, da man ihn eben auch als Running Back spielen kann. Ich glaube, alle Teams oder alle, die PPR spielen und mindestens zwei Running Backs starten müssen und im Zweifel auch noch einen in die Flex stellen möchten, kennen die Problematik, dass es gar nicht so viele Running Backs gibt, die auch in PPR wirklich einen guten Floor haben und gleichzeitig halt auch noch ein gewisses Ceiling haben. Und Cordarrelle Patterson ist jetzt 30 Jahre alt. Der hat in der Vergangenheit absolut nichts gerissen, was ihn jetzt hier als Buy-Kandidaten rechtfertigen würde, aber er hat bei den Atlanta Falcons jetzt endlich, glaube ich, die Rolle gefunden, für die er gemacht ist, quasi. Ein absolut explosiver Spieler, der zwar nur, ich glaube, also in, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Prozent Snaps, jetzt hat er sogar einen Rekord an Snaps gespielt, 60% der Snaps fast gegen die Jets und davor war sein Maximum bei 42%, auch mal runter auf 30% und gerade deswegen war auch sein Preis so günstig. Sogar in Redraft ging er ja noch über die, also günstig her, sage ich mal, und in Dynasty ganz besonders. Und überall steht auf Twitter oder in sämtlichen Fantasy-Podcasts, kann man es bestimmt auch hören, sell Cordarrelle Patterson, weil die Touchdown-Regression, die ich angesprochen habe, die wird kommen und er macht weniger und nach 3 Touchdowns muss man verkaufen, bla bla bla. Aber der Mann bekommt einfach seine, obwohl er nicht viel Snaps spielt, glaube ich so 5 bis 10 Targets die Woche, abhängig davon, wie das Spiel läuft. Und er bekommt die halt offen geschemt. Das heißt, der kommt aufs Feld und dann wird für ihn werden aktiv die Plays gelaufen. Und davon gibt es nicht so viele Running Backs, die das ja von sich behaupten können. Und allein deswegen, glaube ich, weil er so einen super Floor hat, hohes Ceiling hat jede Woche und gleichzeitig, was kostet der Mann? Ein Late Second ungefähr in Dynasty?
Das wäre schon.
Also ich habe das ungefähr gezahlt für ihn. Und da muss ich sagen, als Contender das zu bezahlen, finde ich easy, gerade in PPR. Und ja, aber in unserer Liga war die Bereitschaft überhaupt nicht da. Da hat der Kollege da hinterher gesagt, dass das Maximum, was er anderswo geboten oder was er angeboten bekommen hat, war ein Viertrunden-Pick. Und dann hört euch mal um in euren Ligen oder schaut mal, wer den im Moment am Roster hat. Wenn das ein Rebuilder ist, der im Moment verkaufen will, dann schaut mal, ob ihr den nicht für einen jungen Spieler und einen Third-Round-Pick oder für einen Late-Second bekommen könnt. Denn ich glaube, dass Cordarrelle Patterson so ein mittelmäßiger Running Back 2 Rest of Season in PPR sein kann, aber auf jeden Fall ein Low-End Running Back 2 ist. Und das für den Preis zu bekommen ist, also ich kenne keinen anderen, der das bietet.
Ja, ist vor allem eine kurzfristige Verstärkung, ne? Also man weiß nicht, ob das nächstes Jahr noch so sein wird, aber
Nee, klar.
für ein Jahr ist das auf jeden Fall, denke ich, auch eine vernünftige Verstärkung. Und man darf auch nicht vergessen, der Coach Arthur Smith
Ja.
hat ihn in seinem Fantasy-Team, also
Ja, richtig, genau.
da gab es so eine lustige Sequenz, wo das rauskam, wo er das zu ihm gesagt hat und dementsprechend
Hast du
könnt ihr
Mike
davon
Davis Blick
ausgehen.
da hinten gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber.
Wo er das sagt, also das ist er bestimmt nicht
Ja.
mehr verstanden, aber das ist ganz witzig, wie der in dem Moment schaut, so, was geht ab?
Man muss noch auf jeden Fall dazu sagen, das Upside, wenn Mike Davis sich zum Beispiel verletzt, ist natürlich auch gegeben, ne? Ja, es
Ah,
war.
da muss ich ehrlicherweise sagen, ich hoffe, dass Mike Davis bleibt, weil ich will gar nicht, dass Cordarrelle Patterson da auf First und Second Down in die Mauer rusht. Das kann er sich gerne sparen. Der hatte jetzt 14 Rush Attempts, das ist mir fast schon zu viel. Das soll wieder runtergehen auf 5 bis maximal 10. Ich will nämlich nicht, dass der Mann sich verletzt. Und Cordarrelle Patterson, ich bin ja absolut radikalisiert, was die Running Back Position angeht. Ich will am liebsten Spieler haben, die ganz wenig rushen, wenn dann Outside, so Outside, also Outside Runs, die sind, glaube ich, deutlich effizienter sowieso. Wenn ich mir zumindest die Niners Games anschaue, dann habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Und ja, in dem ganzen Running Game steckt so viel Verletzungsgefahr drin, die du im Receiving Game deutlich weniger hast, glaube ich. Und möglichst wenig Workload, aber effiziente
Ja.
Touches, das ist, glaube ich, das Beste, was du auf der Running Back Position haben kannst.
Ja, es ging mir auch vor allen Dingen um die Receptions, weil Mike Davis ja
Ja,
doch einige Targets kriegt. Ich
klar.
denke, wenn Mike Davis jetzt down geht, dann haben sie Wayne Gallman in der Hinterhand für
Ja,
die Early Downs. Und
das
aber dann
stimmt.
wird Cordarrelle Patterson halt wahrscheinlich noch mehr auch im Receiving Game eingebunden, nehme ich an.
Ja,
Aber
also und auch
nur mal so.
jede Woche, in der Ridley oder Pitts ausfallen, dann siehst du diese
Ja.
10 Target Games.
Ja, klar, die haben niemanden.
Falcons brauchen Playmaker. Davon haben sie genau 3 Stück. Genau. Dann nächster Buy-Kandidat, oder möchtest du zu Sell rüber switchen? Das sei dir ganz, wie du, sei dir ganz offen.
Nö, ich mach noch einen Buy-Kandidat
Ja.
und hätte dann mal einen Buy-Kandidat für einen Rebuilder. Wir wollen ja so ein bisschen beide Richtungen dann auch gucken und hab da Michael Gallup, 25 Jahre alt, aktuell auf der IR, wird aber oder könnte theoretisch jetzt schon zurückkommen, ist also noch immer, also kommt noch nicht zurück. Ich denke mal, die warten vielleicht sogar noch bis zur Bye Week. Genau, und dementsprechend ist bei Michael Gallup dann auch noch Bye Week. Dann, ja, also Michael Gallup hatte 21% Target Share im ersten Game gegen die Buccaneers im Eröffnungsspiel. Und also das macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr dazu. Und das finde ich ist eigentlich der spannende Punkt und deshalb auch für einen Rebuilder. Da interessieren uns die Punkte dieses Jahr gar nicht so sehr. Aber der Vertrag läuft einfach aus. Und ich denke mal nicht, dass die Cowboys es sich leisten können, ihn als dritten Receiver zu behalten, weil sie eben Cooper schon teuer bezahlen. Außer sie würden natürlich Cooper abgeben, dann könnten sie sich wieder Gallup leisten. Aber ich denke mal, da wird Cooper schon eine höhere Priorität genießen. Und dementsprechend sehe ich eigentlich nicht, dass Gallup da bleibt. So, und dann wird er woanders einen Vertrag unterschreiben. Und ich denke, so ein Outside Receiver ist halt schon beliebt und wird eben Kohle bekommen. Ich meine, wir haben es bei Corey Davis gesehen, der,
Ja.
ich denke mal, schon so im oberen Mittelfeld ist vom Receiver-Talent und ich denke, in einer ähnlichen Range würde ich Gallup halt auch ansiedeln und ja, dementsprechend kann es halt gut sein, dass er nächstes Jahr irgendwo anders als erste oder zweite Option steht und dann eben auch im Wert steigt. Wie würde ich ihn am besten kaufen? Am besten irgendwie in einen Deal einbinden. Also, ich sag mal, wenn man größere Pieces gegeneinander tradet, dann sagt, okay, ich schmeiß Gallup noch mit rein und keine Ahnung, ich gebe dir vielleicht noch einen Third Rounder dafür. Also, ne, nicht, dafür wird man ihn wahrscheinlich nicht kaufen können, aber in so einem Deal, wenn man jetzt irgendwie einen was weiß ich nicht, Team ist jetzt schlecht und ich möchte jetzt einen Running Back verkaufen und bekomme für den vielleicht einen First Round Pick und dann Gallup on top. So, das wäre zum Beispiel ein Deal, der vorstellbar ist. Genau, also, oder wenn man jetzt einen Cordarrelle Patterson verkauft, sage ich mal, weil, ne, wenn man jetzt Rebuilder ist, man hat einen Cordarrelle Patterson und sagt, okay, dafür kriege ich Michael Gallup, finde ich, ist das ein guter Deal für beide Seiten. Ne? Das
ja, ist, absolut.
Eine Idee. Genau, und dementsprechend wäre das mein zweiter Buy.
Verstehe ich. Kann ich komplett mitgehen. Ich glaube, da kauft man einfach Talent und hofft dann auf die richtige Situation. Ist ein kleiner Gamble, aber bei den Kosten kann man den auf jeden Fall eingehen. Ja. Kann ich auch einen Buy-Kandidaten für einen Rebuilder hinterher schieben, ist Deshaun Watson, Quarterback 22, gerade nach Keep Trade Cut. Der ist hinter so Granden wie Derek Carr, Daniel Jones und so weiter. Wobei Daniel Jones, Danny Dimes, der Goat, ist natürlich zu Recht so weit oben mittlerweile, aber ja, also ist er hinter einigen fragwürdigen Quarterbacks auch gelistet. Und ja, ich glaube einfach, er ist jetzt, wir sind in der Saison, ganz viele Quarterbacks spielen super und ich bin mir auch relativ sicher, dass einige Teams, die Deshaun Watson im Kader haben, ganz gut gestartet sind und jetzt vielleicht so 3-2 oder 4-1 stehen und durchaus überlegen, jetzt halt aus Deshaun Watson noch Kapital zu schlagen, um die Saison anzugreifen. Wenn das der Fall ist in deiner, eurer Liga, dann auf jeden Fall mal anfragen. Denn ich glaube, aktuell ist er einfach nicht auf dem Radar. Er war der Quarterback 5 in den letzten, in 18, 19 und 20 in unseren, ja, sag ich mal, 6-Point-per-Passing-Touchdown-Einstellungen und Deshaun Watson ist einfach unfassbar gut. Natürlich birgt er ein Risiko, das ist keine Frage, aber wenn ich im Rebuild bin, dann kann ich auch ein bisschen Risiko eingehen und vielleicht gibt es ja einen Spieler, den du sowieso abgeben kannst, bei dem du dir denkst, hey, der Value, der geht nach unten, dann kann ich den da einsetzen als Gegenwert und einfach mal schauen, was ansonsten vielleicht für Deals auf Twitter gepostet wurden oder so, wo Deshaun Watson gekauft wurde. Einfach mal ein bisschen umhören oder einfach mal nachfragen, was der Manager sich vorstellt. Denn ja, Deshaun Watson ist einfach wahnsinnig günstig und bevor diese Teams abschmieren und der sagt, nee, komm, dann warte ich einfach noch und behalte ihn mir im nächsten Jahr, könnte jetzt eine gute Opportunity sein, denn aktuell, jetzt in dieser Phase, glaube ich, ist in Dynasty League einfach sehr viel Aktivität da und alle versuchen so, hey, hier, ich will nach vorne, ich will ins Playoff-Rennen, ich will jetzt meinen Kader verstärken und nicht dann bis zur Trade-Deadline warten und dann schläft alles so ein bisschen ein und alle werden wieder ein bisschen zögerlicher und so. Der Trademarkt ist heiß, jetzt mal Anfragen für Deshaun Watson.
Ja, finde ich sehr gut, kann ich auch voll unterstreichen, würde ich auch kaufen.
Gut, dann jetzt sind wir schon bei, jetzt glaube ich, jetzt machen wir mal die Sell-Kandidaten jeweils zwei Stück und dann haben wir ja noch eine Flex zu füllen.
Genau, eine Buy-Sell-Flex. Genau, dann würde ich anfangen. Ich würde hier mal mit Tyler Boyd gehen, Wide Receiver der Cincinnati Bengals, 26 Jahre alt, ist eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, hat durchaus gepunktet und das hat aber daraus resultiert eigentlich, dass T. Higgins jetzt raus war. Und gerade in den Spielen mit T. Higgins und Jamar Chase in der ersten Woche, wie auch jetzt gegen Green Bay, waren das doch relativ enttäuschende Auftritte. Jetzt gegen Green Bay hatte er nur 13% Target Share, obwohl sie und das waren dann eben nur 5 Targets, obwohl sie halt in dem Spiel relativ häufig doch geworfen haben für ihre Verhältnisse. Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Und das ist eben nicht das, was man von Tyler Boyd sich erhofft oder erwünscht. Ganz klar, Jamar Chase war die 1 nach Targets. T. Higgins auch war, obwohl noch nicht 100% fit, aber war halt die 2 trotzdem im Passspiel. Und Boyd war eben derjenige, der nicht so sehr mit Targets bedacht war. Dementsprechend, ja.
Wer war eigentlich, also sag ich mal, die haben ja wirklich den Ball oft geworfen. Chase, klar, war ein Target-Hog, ja, diesmal mit 10 Targets. Aber wo ging denn der ganze Rest denn? Ich glaube, ich habe ja schon wieder die Befürchtung, Samaje Perine hat sich die ganzen Running-Back-Targets gesnackt.
Ja, das war eigentlich relativ, Der Running Back im Allgemeinen wurde 8-mal getargetet, 5 davon zu Pirine.
Ja.
Ansonsten nennenswert beide Tight oder die Tight Ends hatten zusammen 6 Targets, Uzomah 2, ist Drew Sample 4. Ja, ansonsten Auden Tate hatte ein Target. Das war also, ich sag mal, doch bunt gemischt, kann man sagen. Ja. Also, ja, und das Boyd eben dann hinuntergefallen. Und im Prinzip haben wir das, glaube ich, schon mal vor einigen Wochen über Boyd hier schon mal vor einigen Wochen genau auch das beschrieben. Und dementsprechend ist er für mich halt nach wie vor ein Sell. Man hat jetzt das Glück durch die Higgins-Verletzung, dass Boyd ein bisschen was vorzuweisen hat. Aber ja, ich bin da raus, zumal auch das Ceiling bei ihm halt wirklich begrenzt ist. Und da muss ich sagen, ich habe im Discord mal die Frage gestellt, wen hätte man lieber, Hunter Renfrow oder Tyler Boyd? Und das war relativ ausgeglichen, glaube ich. Aber ich glaube, in der Realität kann man eben auch einen Tyler Boyd wegtraden für einen Hunter Renfrow und noch einen Pick zusätzlich einkassieren. Und da möchte ich sowohl von der Produktion her Hunter Renfrow dieses Jahr, der die 1 unter den Receivern bei den Raiders ist, und ja, lieber als die von Boyd, als auch dann nehme ich eben den Pick noch mit, ne, obwohl man eben keinen Unterschied hat. Beide sind Slot-Receiver, beide haben relativ geringes Ceiling, und das wäre jetzt mal so eine Idee da. Und
ich glaub,
natürlich
es gibt
nicht.
Ich glaube, es gibt auch immer Boyd-Truther irgendwie. Das ist so, der war so lange underrated, dass er jetzt overrated ist. Und,
genau.
Und du findest, glaube ich, sogar Leute, die das noch so, das ist ein underrated Wide Receiver, den kaufe ich jetzt für einen Second-Round-Pick. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Tyler Boyd hat einen sehr guten Ruf irgendwie.
Ja, die schauen dann vielleicht auch noch mal ins Game-Log, und das sieht halt dieses Jahr durchaus gut akzeptabel aus. Ja. Und dann ist das eben so. Natürlich, bitte, und weil ich so ein Angebot nämlich auf dem Tisch hatte, ich habe Renfrow in einer Liga und der andere Boyd, und dann wollte er mir anbieten, also ich wollte ihn natürlich nicht haben, aber und fordert dann noch einen First-Round-Pick irgendwie als Kombination. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Nein, also ich denke mal, man kann dann irgendwie einen Drittrunden-Pick on top oder vielleicht eins gegen eins gegen Second-Round-Pick schon traden.
Oder man fragt mal bei Michael Gallup, Manager, nach.
Zum Beispiel.
Der hat nämlich einen schlechteren Ruf, glaube ich, als Tyler Boyd, aber für 2022 und going forward ein höheres Ceiling, auch wenn da mehr Unbekannte drin ist, aber das ist eine Chance. Und bei Tyler Boyd, da glaube ich einfach, der wird in Cincinnati bleiben, weil sie ihn mögen und weil er auch eine Rolle spielt, die sie brauchen. Aber es wird halt für Fantasy sehr, sehr schwierig und wackelig, und der hat mal eine Boom-Week, wo er viele Targets sieht, aber ja, das wird nicht verlässlich sein.
Ja, genau. Also ich gehe auch davon aus, dass er wie du schon sagst, seine Wochen haben wird. Aber es ist halt, es ist kein Ceiling da. Genau.
Genau. Gut, dann gehe ich mal rüber. Und mein erster Sell-Kandidat, das ist Delvin Cook. Der ist aktuell noch als Running Back 5 bei Keep Trade Cut angezeigt oder gerankt. Und ich, ja, da denke ich ein bisschen zurück an ein Jahr vorher, also an 2020, da war ich selbst mal in der Situation, ich bin als Contender gestartet, hatte jetzt halt nicht die wahnsinnige Tiefe im Lineup und hatte Saquon Barkley und Christian McCaffrey als meine zwei Top Running Backs, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich dann einfach gedacht habe, Mensch, zumindest CMC kommt zurück und ich habe hier schon noch irgendwie mein Fill-In und das geht schon irgendwie, und dann aber ab Woche 8 oder so oder wann dann halt wieder zurückkommen sollte, da rasiere ich dann aber und ich mische die Liga dann noch auf. Und ich habe mich dann, also nach reiflicher Überlegung, dann war ich aber glaube ich schon 1,5 oder 1,6 gestanden, keine Ahnung, und dann habe ich einfach gedacht, okay, scheiß drauf, es wird eh nichts mehr, jetzt müsstest du den Rest komplett gewinnen und dann hast du vielleicht eine Chance auf die Wildcard, so um irgendwie reinzukommen in die Playoffs, aber es ist, glaube ich, dann der schlauere Move, wenn man in so eine Liga gestartet ist, man hat sich als, als Contender gesehen, dann verletzt sich der, der Star-Running-Back und dann wirklich nochmal genau evaluieren, ist er das eigentlich, also schaffe ich das dieses Jahr noch? Und wenn nicht, schlechter Start, keine gute Tiefe im Lineup, dann kann man überlegen zu verkaufen. Und zwar, Dalvin Cook hat ja jetzt an sich keine so schwere Verletzung, aber ich glaube, dass dieser Low Ankle, also oder diese Ankle Sprain schon ihn weiter begleiten wird. Ich bin schon ein bisschen pessimistisch, was Dalvin Cooks diesjährige Performance angeht. Und dann ist er halt im nächsten Jahr auch schon wieder ein relativ alter Running Back. Und ich glaube, dass wenn man jetzt einfach diesen Contender-Status eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, verloren hat, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als Dalvin Cook so schnell wie möglich zu verkaufen. Du kriegst jetzt noch einen riesen Haul für ihn. Also zumindest hoffe ich, dass man den aktuell noch bekommt. Vielleicht mal warten, dass er jetzt wieder fit ist, dass er wieder spielt, einfach irgendwie eine gute Woche hat, mal den Spielplan ein bisschen checken, wo könnte das passieren. Aber die, ich würde mal die League-Mates ein bisschen abfragen, ob da nicht einer Interesse hat, einen Win-Now-Move für Dalvin Cook zu machen. Der kommt ja jetzt dann zurück und ist jetzt dann fit und so, bla bla. Dann könnte da noch einiges gehen und ein Top-5-Running-Back, der bringt einfach massiv Value. Mal sehen, worüber wir bei Dalvin Cook nächstes Jahr dann noch sprechen.
Ja, ich hoffe halt für, also das Problem war halt, sie haben ihn dann halt gegen Cleveland wieder eingesetzt, ne? Wo er halt noch nicht fit war, was auch klar war.
Ja.
Jetzt haben sie ihn wieder draußen und jetzt kommt Carolina und danach hat die Bye Week. Wenn sie ihn jetzt gegen Carolina nochmal rauslassen, dann glaube ich, dann und ihn gut ausheilen lassen, dann glaube ich, kann das schon noch was werden und kann er auch dieses Jahr noch wieder rasieren, aber wenn sie ihn jetzt gegen Carolina wieder zu früh zurückbringen, dann sehe ich da auch schwarz. Also wenn das angekündigt wird, dann würde ich auch sehen, dass ich ihn trade, aber der Prozess, den du da gerade runtergebrochen hast, kann ich auch, sehe ich auch so. Also
das Problem ist dann halt,
gegen einzuwenden.
Du bist halt irgendwie als Contender gestartet und hast dann bis Woche 7 von Dalvin Cook die ersten zwei Spiele gehabt, die gut waren. Ja. In Woche 3 hat er dir gefehlt, in 5 hat er dir gefehlt, in Woche 4 hast du ihn vielleicht sogar aufgestellt und hat er dir reingekackt dann.
Mit Sicherheit.
Das ist
musst du halt, ja.
Genau, ja, das ist dann die große Gefahr, dass da, ich glaube, dass einige Dalvin Cook Owner schlechter dastehen als geplant.
Auf jeden Fall,
daher klar. Daher würde ich das mal aufbringen.
Außer sie haben Mattison.
Ja, genau, aus Madison. Ja. Da dann jetzt die, das stimmt natürlich, das ist richtig. Aber in Dynasty gar nicht so häufig, dass der Handcuff, glaube ich, beim jeweiligen Manager liegt.
Ja, also ich muss sagen, also ein Redraft würde ich auch nicht unbedingt kaufen, ne? Aber in Dynasty finde ich es teilweise schon, kann es schon echt sinnvoll sein. Also dann bist du halt nicht in den Arsch gebissen, wenn sich dein Top-Running-Back verletzt. Also wenn es klare Handcuffs gibt.
Es kommt auf den Spieler an, wollte ich gerade sagen. Den genau, zu Dalvin Cook mit Mattison ist ein Top-Back, aber dieser Hubbard da hinter CMC, also diese Woche war jetzt ganz gut sogar.
Wollte ich sagen.
Ja, diese Woche war gut, die Woche davor war halt auch wieder nix. Also,
ja, gut, es bringt dich jedenfalls nicht um. Ne,
wenn du nee, jetzt, klar, keine Frage.
Ja genau. Gut, schön. Dann würde ich zu meinem Nächsten kommen. Und ich habe auch noch einen Running Back mitgebracht, und zwar Miles Sanders. Und bei mir war letzte Woche Miles Sanders Verkaufswoche. Ich hab ihn ein paar Mal weggetradet tatsächlich auch. Also das heißt, wir reden hier nicht nur irgendein Zeug, sondern tun es auch tatsächlich so.
Ja.
Und kann ich zum Beispiel auch mal kurz, bevor ich jetzt erzähle, warum ich ihn verkaufe, ein Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel mal Sanders im Paket, also eine 12er Superflex-Liga, im Paket mit Jared Goff und Dalton Schultz, der nebenbei auch für mich noch ein Sell ist, aber genau, habe ich die drei zum Paket gebündelt und habe mir dafür Zeke Elliott geholt als Contender.
Ja.
Und einfach upgegradet auf Running Back, muss mich nicht mehr über die Scheißleistung von Miles Sanders ärgern. Und Warum verkauft man Miles Sanders? Also man kann jetzt gucken, wie viele Punkte er gescored hat. Da wird man schon den ersten Grund finden. Aber das ist ja nun nicht alleine, ist nicht alleine der Ausschlag. Und zwar, ja, letztlich Jalen Hurts nimmt ihm viel weg und target ihn jetzt auch nicht so häufig und wenn, dann auch nicht so gut. Oder eben im Option-Run-Game hat man wieder am Wochenende gesehen, Miles Sanders hatte die freie Lane und Hurts zieht den Ball raus und läuft selber für einen Touchdown. Das war halt, ja. Da habe ich nur wieder gedacht, boah, ne, bist du froh, dass du ihn jetzt ein paar Mal verkauft hast, weil ja, ist einfach scheiße. Dazu, Gainwell hatten wir auch in der Rookie-Folge letztes Mal schon drüber gesprochen, hat da auch ein paar Touches für sich beansprucht, wobei der jetzt natürlich wieder am Wochenende gar nichts gemacht hat. Aber kann jede Woche so sein. Und dass er dann wieder den Touchdown klaut und ja, das ist einfach, sind einfach schon zwei Faktoren, wo man sagt, okay, das Touchdown-Ceiling ist einfach extrem begrenzt und ja, der Coach setzt ihn einfach auch nicht ein. Ne? Also die ganze Offense ist auch nicht besonders gut und dementsprechend ja, sind da auch nicht zu viele Punkte zu holen.
Ja, alles faire Punkte, muss ich sagen.
Ja, er hatte, wie gesagt, er hatte jetzt am Wochenende auch also die Usage war gar nicht so verkehrt, muss man sagen, aber da kam einfach nichts Zählbares raus. Und selbst wenn der Touchdown dabei gewesen wäre, der, den ich jetzt gerade beschrieben habe, wäre er irgendwo bei 16, 17 Punkten gewesen. Und das ist immer noch nicht das, was wir uns von ihm wünschen. Und ich glaube, man kann ihn aktuell einfach aufgrund des Name Values noch gut verkaufen. Ich habe ihn beispielsweise in einer Liga zusammen auch wieder mit Dalton Schultz.
genau, also Dalton Schultz und Miles Sanders, das war ein dicker Sale.
Genau, die mussten bei mir beide dran glauben. Und habe dafür bekommen Corey Davis und James Robinson. Und das wäre jetzt auch so mein Vorschlag, einfach mal probieren, Miles Sanders irgendwie gegen James Robinson zu traden. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mir von Miles Sanders vielleicht als meinen dritten Running Back mehr versprochen und brauche da aber jemanden. Und dann gucke ich einfach, okay, kann ich ihn irgendwie gegen James Robinson eintauschen? Natürlich, das letzte Wochenende war jetzt nicht gerade wieder zum Besten des Ganzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das immer noch klappt. Zumal man dann immer noch als Argument natürlich den Outlook bringen kann, wobei ich den bei Miles Sanders und James Robinson mittlerweile gar nicht mehr so unähnlich sehe. Beide haben jetzt noch ein Jahr Vertrag bei ihrem jeweiligen Team. Beide haben einen Rookie.
Also nach der Saison.
Genau.
Noch ein Jahr Vertrag. Ja.
Also dieses Jahr plus noch eine Saison.
Ja.
Also Robinson als Undrafted Free Agent nur 3 Jahre und Miles Sanders ist jetzt in seinem dritten Jahr und kommt dann in sein viertes und letztes Vertragsjahr. Genau, und dann wird sich halt bei beiden entscheiden, wo die Reise dann hingeht. Und ja, Robinson, wir können im Moment, um da nochmal drauf einzugehen, warum kaufe ich ihn? Wir können im Moment davon getrost ausgehen, dass Urban Meyer nach der Saison da kein Coach mehr sein wird. Und dann werden eben auch die Karten mit Etienne neu gemischt. Wer dann wirklich der Running Back ist. Und wir haben es jetzt häufig gesehen, gerade hier mal Sanders und Gainwell. Es ist nicht der Pick des Coaches. Und wenn der neue Coach dann sagt, ja, ist mir scheißegal, Etienne, dass du in der ersten Runde gedraftet wurdest. Aber James Robinson bringt dir seit 2 Jahren Leistung. Und den wollen wir jetzt halt weiter nutzen. Dann könnte es halt auch gut für James Robinson ausgehen.
Absolut, die Möglichkeit besteht definitiv. Er ist ein 220 Pfund Back. Der hat einfach gewisse Vorzüge und ja, man hat jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, der Typ, der kann halt auch einfach, das ist ein guter NFL Running Back. Es ist immer wieder, das macht mich einfach fertig, dass die Jaguars Etienne gedraftet haben. Es ist wirklich auch einfach nicht nachvollziehbar.
Ja, den hätten sie mal besser zu den Dolphins fallen lassen sollen. Ne?
Ja, es ist einfach nach wie vor absurd. Aber ich verstehe den Punkt. Ich aber jetzt mal zurück zu Miles Sanders, um den ging es ja eigentlich in dem ganzen Ding. Was bei Miles Sanders bisschen positiv ist, das ist der Schedule, der jetzt halt auf ihn wartet. Ich glaube, der wird besser zumindest. Also ich habe ihn vor allem auch in Redraft noch in unserer Hörerliga an der Backe quasi. Und da muss ich sagen, wenn ich da jetzt so drauf schaue, es kommen schon die Matchups hier jetzt gegen Detroit. Die Chargers, haben wir gesagt, die sind sehr auf darauf ausgelegt, den Pass halt zu verteidigen. Die Giants, Jets, da kommt auch noch was. Also er wird seine Wochen halt haben, so ein bisschen. Und es kommt bei ihm schon auch drauf an. Ich habe teilweise den Eindruck, jetzt wollen halt Leute wirklich nur noch irgendwie einen Late Second bezahlen. Und der ist trotzdem immer noch ein 24-jähriger Running Back, der schon auch eine gewisse Leistung gezeigt hat und, glaube ich, auch ein gewisses Skillset hat. Ganz so billig würde ich ihn, nicht so für egal was abgeben.
Nein, um
Gottes Willen. Aber definitiv ein Sell-Kandidat, wenn du noch was für ihn bekommst, wenn du einen First-Round-Pick in der 12er-Liga First-Round-Pick bekommst, dann Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Da hast du dein sicheres Value jetzt im nächsten Draft dann da und musst nicht schauen, was mit Miles Sanders ist, was passiert mit Jalen Hurts, was passiert mit Philly generell und so. Das kann dir dann alles scheißegal sein. Und dann ist auch Kenny Painwell weniger schmerzhaft.
Ja, so wie Hurts ihm wehtut, ne? ja, also wie gesagt, ich hasse Miles Sanders auch nicht, aber trotzdem, wir haben uns mehr von ihm versprochen.
Absolut.
Und, also ich glaube, einen First-Round-Pick kriegst du aktuell auch nicht mehr für ihn. Wenn natürlich sofort, ist für mich ein Sofort-Verkauf. Ich glaube schon bei 2 Second-Round-Picks muss man mittlerweile überlegen.
Ja, klar. Also man muss überlegen, ist schwierig. Also da tue ich mir selbst schwer. Ich glaube, der größte Fehler in Dynasty ist, zu sehr in seinen Preseason-Rankings irgendwie festzuhängen. Das ist wirklich, ja, man muss natürlich adjusten. Man muss einfach der Realität ins Auge sehen, wie sieht es nach 5 Wochen aus. Targets, Running Back Targets sind weitaus wichtiger als Running Back Rushes oder Touchdowns und so, weil das einfach zu fluky ist oder zu wenig wertvoll. Miles Sanders hat Running Back Targets immerhin, also es gibt andere Backs, die haben da weniger. Deswegen möchte ich ihn noch nicht aufgeben, aber es ist definitiv concerning und klar, man muss ihn ganz klar downgraden und das habe ich auch ganz stark gemacht. Also der war ja für mich ein Drittrunden-Startup Dynasty-Pick. Und das ist er aktuell einfach ganz klar nicht mehr.
Genau.
Verstehe ich komplett. Dann mein Sell-Kandidat. Ja, da gehe ich, jetzt muss ich mich hier entscheiden, da kann ich natürlich sonst noch flexen, aber die Flex muss ich mir schon reservieren für einen weiteren Buy-Kandidaten. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich gehe mit Deebo Samuel. Deebo Samuel ist nach Keep-Chat Cut aktuell Wide Receiver 16. Und wenn man so einen Preis für ihn bekommt, dann glaube ich, muss man verkaufen. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass ich war low bei Deebo so vor der Saison und in unseren Rankings habe ich ihn dir ja madig geredet, sogar ich glaube live in der Folge.
Ja.
Da hattest du ihn deutlich höher, was an sich richtig war, was das Talent von ihm angeht. Ich habe es mir angucken können in seiner Rookie-Saison. Und die Teile in der Sophomore-Season, in denen er mal fit war. Das Problem bei Deebo ist, oder das war erstmal im letzten Jahr, wie er eingesetzt wurde. Das hat sich wieder geändert, das ist gut. Er ist wieder ein Wide Receiver. Und es ist
das, was... Ja, einen Rushing-Touchdown.
Ja. Ich meine, dass er trotzdem als Teil des Rushing-Games eingesetzt wird, ist ja nur ein Bonus. Das nimmt man ja gerne mit als Fantasy-Manager. Aber ich habe halt auch Trey Lance gesehen und ich glaube schon, dass Trey Lance ein guter Quarterback werden kann, alles gut, Ceiling ist super, alles tutti-frutti, aber das, was er in den ersten Spielen jetzt da abgerissen hat, das wird in den nächsten Wochen auf gar keinen Fall mehr drin sein oder das sehe ich einfach nicht, dass das so weitergeht. Und daher einfach für mich ein klares Sell-High-Kandidat. Der wird im Wert wieder sinken, glaube ich. Und wenn du jetzt die Chance hast, einen guten Value für ihn zu bekommen, anderer ist total verliebt in ihn, ja, dann wegschicken. Also ist für mich eine andere Sache als jetzt mit Mike Williams zum Beispiel.
Ja, also ich habe ihn zum Beispiel auch gerade in einer Liga weggetradet. Das war Half PPR und zwar habe ich ihn mit wem gebündelt? Was glaubst du?
Dalton Schultz!
Es ist... Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe den wirklich überall verkauft. und habe ihn mit Debo gebündelt und habe dafür Stephon Diggs und Curtis Samuel bekommen. Ja, das denke ich, also Diggs ist halt für mich schon noch über
ja, Debo den Deal anzusehen. Kannst du, den Deal Curtis Samuel, nimm mal Curtis Samuel sogar raus, ist egal, ist trotzdem super
ja.
Deal.
Ja, genau, also das wäre aber zum Beispiel so ein Beispiel, so ein Diggs, von dem man jetzt ja nicht unbedingt begeistert ist nach den ersten Wochen,
ja.
Aber da mal anzuklopfen, mal zu fragen, warum denn nicht?
Ja, absolut. Den habe ich nicht in meine Buys reingenommen, weil der Wert halt einfach bei Wide Receiver 7, glaube ich, aktuell noch zu hoch war. Ich glaube aber, dass der tatsächlich in vielen Ligen, dass da schon einige die Hosen voll haben. Jetzt schon wieder so eine 2-Reception Performance hingelegt, einfach nur eine tiefe Bombe gefangen, ansonsten nichts gemacht. Da kann man mal anfragen und wenn man Debo in der Tasche hat, so als Gegenasset, dann doch einfach mal ja, die Fühler ausstrecken.
Ja, denke ich auch.
Und ja, Dalton Schultz, nachdem wir ihn jetzt so oft genannt haben, hier auch mal ganz kurz, warum hattest du so viel Dalton Schultz?
Ich habe ihn überall vom Wave.
Ja, genau, du hast ihn überall vom Wafer geholt. Du hast ihn nicht früh erkannt im Draft als Steal, nein.
Ja, also genau, Dalton Schultz habe ich schon, also überall, wo er war, gerade letztes Jahr, als Jarvin dann down gegangen ist, da war er eigentlich überall am Wafer und habe ich ihn überall aufgenommen und oder halt late gepickt. Halt, ich habe auch nie daran geglaubt, dass Jarvin über Schultz spielen würde und dementsprechend hatte ich ihn halt eben auch in Startups und so immer spät noch genommen und ja, jetzt zahlt sich das aus.
Prinzipiell einfach dieses Waiver-Wire-Checken, gerade bei Tight Ends, ist das, da kann man echt Schnäppchen einfach machen.
Yeah.
Ricky Seals-Jones war jetzt das neueste Beispiel. Das war so offensichtlich, dass der Typ in Washington eine große Rolle hat, wenn Logan Thomas out ist. Weil Logan Thomas einfach kein besonderes Talent ist. Der ist einfach nur eine Rolle, der spielt fast 100% der Snaps und wird vor allem als Receiving Tight End eingesetzt. Und Ricky Seals-Jones ist ein Wide Receiver eigentlich, der als Tight End da jetzt spielt und der jetzt auch wieder fast nur im Feld steht. Also Waiver Wire checken, das kann wirklich viel wert sein.
Ja, auch Dawson Knox, ne, prominentes Beispiel, auch jemand, den man vom Waiver oftmals bekommen hat, noch vor. Mhm. Als der war, glaube ich, letztes Jahr ziemlich viel verletzt und da lag der in vielen Ligen eben auf dem Waiver Wire rum und dann hat man ihn eben aufgenommen, weil der hatte auch, glaube ich, ein ganz gutes Draftkapital und ja
und einfach ist athletisch auch sogar. Also der hatte sogar ein gutes Tight-End-Profil, muss man sagen. Das hat der Dalton Schultz jetzt nicht mal.
Nee. Ja, und Schultz hat halt auch enorm und deshalb, vielleicht, wenn wir jetzt gerade von Buy und Sell reden, warum verkaufe ich ihn? Der hatte 18,6% Target-Share, das ist für ein Tight-End schon echt gut. Aber wir haben vorhin über Michael Gallup geredet und der wird demnächst zurück sein und dann wird Dalton Schultz Rolle meiner Meinung nach zumindest etwas kleiner werden, beziehungsweise auch nicht mehr so konstant. Er ist jetzt aktuell die dritte Waffe im Passing Game und das wird er dann nicht mehr sein. Dementsprechend wird er eher leiden.
Kann ich voll zustimmen. Und damit rüber zur Flex-Position. Wen stellst du rein, Buy oder Sell?
Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich nehme mal Kareem Hunt als Buy. Warum Kareem Hunt? Wir haben es jetzt in den letzten Spielen, spielt er bislang eine extrem gute Saison. Hat jetzt auch wieder gezeigt, dass er trotz Chubb da praktisch in der 1B-Rolle produzieren kann, beziehungsweise wenn man jetzt rein nach Weighted Opportunity, das heißt also die Targets eben an die Carries anpasst, hat er sogar bislang eine größere Rolle als Nick Chubb in der Saison.
Er ist die 1A.
Er ist die 1A. Ne? Und das ist also die versteckte 1A, wenn man so will, auf den zweiten Blick. Und dazu, und das fand ich also enorm, ich habe mir heute das Profil nochmal extrem, habe mich da extrem mit auseinandergesetzt und für aus Real-NFL-Sicht vielleicht wichtig, er ist halt die Nummer 1 in EPA per Play unter den Running Backs, das ist halt auch schon gut, zumal wenn man auch weiß, dass Stefanski halt auch Analytics zu Rate zieht und da auch drauf achtet, ne? Das ist ja nicht immer selbstverständlich, aber sowas ist halt schon spannend. Dazu die Nummer 4 unter Running Backs in Yards Created per Touch. Was heißt das? Yards Created sind eben die Yards, die dir alles darüber hinaus, was dir deine O-Line nicht gibt. Ne? Also wenn jetzt die O-Line 5 Yards blockt und er dann 10 Yards macht, dann hat er 5 Yards praktisch selber kreiert, dadurch durch sein persönliches Skillset. So, und das sind Punkte, die ihn eben so wertvoll ja, sein lassen für die Cleveland Offense. Die Cleveland Offense kann den Ball durch die Luft halt echt nur ganz schwer bewegen. Wenn man sieht, dass da die Tight Ends eigentlich die größte Rolle spielen. Beckham ist ein Fremdkörper in der Offense und auch sonst die anderen Receiver überzeugen da nicht wirklich. Und in der Two-Minute-Offense ist Kareem Hunt natürlich auch auf dem Platz, weil er den Ball fangen kann und ist da auch meiner Meinung nach die wichtigste Waffe. Das ist Goal-Line-Carries, wechseln die beiden sich eigentlich ziemlich ab, Hunt und Chubb, also da bekommt jeder mal was. Und Hunt hat eben dieses Jahr schon 5 Touchdowns gescored und Cleveland ist eben auch in der Red Zone extrem schlecht durch die Luft. Also das heißt, also sie geben eher an die Running Backs den Ball, beziehungsweise ja, setzen die beiden ein, und anstatt zu passen. Letzter Punkt, warum ist Kareem Hunt ein Bye? Wenn Nick Chubb ausfällt, kriegt er halt eben wieder die Monsterrolle. Na, letztes Jahr war das nicht so prickelnd, aber natürlich, Opportunity steigt dann wieder an und dementsprechend, ja, ist es eben nicht, also kann man es ja auf jeden Fall nicht negativ sehen, würde ich sagen.
Ja, da hake ich mal ein. Ich weiß gar
Ja.
nicht, ich finde es gut, wenn Chubb da ist. Ich bin hier weiter, ich bleibe weiter dabei.
Ja.
Hunt soll gar nicht übertrieben viele Touches bekommen. Der spielt seine Rolle perfekt.
Ja.
Third Down Back. Deswegen ist er auch nach EPA per Play natürlich der Beste. Wenn du im Third Down deine Rushes und Targets bekommst, natürlich hast du da am meisten EPA per Play, weil du die First Downs holst. EPA per Play interessiert es nicht, ob du in die Endzone reinläufst aus 3 Yards, das gibt nichts, sondern die First Downs, die geben die Punkte. Und ja, klar, ist halt einfach nichts anderes als Yards per Attempt angepasst auf die Down and Distance Situation. Natürlich ist Kareem Hunt ein Game Changer und der wird genauso eingesetzt, wie man das als Fantasy Manager will. Absolut, gehe ich komplett d'accord. Und ich verstehe es im Nachhinein nicht, wenn ich vor 4 Wochen schon so, ja, okay, jetzt sind wir schon ein bisschen länger, sagen wir 6 Wochen, schon so schlau gewesen wäre wie jetzt, was Running Back Usage, sage ich mal, angeht. Das genauer zu betrachten und eben nach Weighted Opportunity zu gehen. Warum haben wir Kareem Hunt nicht früher gedraftet? Also ich fasse mir mittlerweile an den Kopf, was hat mich geritten, den Mann nicht geschenkt quasi zu nehmen hier in, der ist ja in Runde 6 teilweise gegangen, in
Ja,
Redraft.
letztes Jahr war er halt noch inkonstanter, ne? Also ich glaube, die Rolle hat sich für ihn eigentlich nur verbessert. So im Vergleich zu letzten Jahr hat jetzt 40 bis, also so im Schnitt ungefähr 40 bis 50% Snapshare eigentlich jedes Spiel und auch relativ Gamescript unabhängig. Also tatsächlich gegen Houston hatte er sein schlechtestes Spiel. Ja, also
Ja,
und sie
das
hatten
ist
da auch gar nicht
eine Job
so.
Week.
Ja, und sie hatten da auch noch gar nicht so ein krank positives Gamescript, glaube ich. Also, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also dementsprechend, ja, Kareem Hunt, und ich glaube, normalerweise bekommt man ihn auch schon, obwohl er jetzt natürlich gut dasteht, aber bekommt man ihn eigentlich für einen Second-Round-Pick, vielleicht für zwei, dann da dürfte es aber schon laufen. Im
Er ist ja
First-Rounder muss
trotzdem
man ihn wenig.
26-jähriger Running Back.
Genau,
Ja.
genau.
Und kann man natürlich schon. Aber mit der Rolle kann der auch noch 2, 3 Jahre echt spielen, glaube ich. Das ist der Vorteil einer solchen Rolle. Da kannst du effizient bleiben. Und er arbeitet sich halt nicht auf in diesem Early Down Rushing. Das macht Chubb für ihn. Besser
Nee,
geht's nicht.
im Prinzip ist er halt so ein bisschen Camara Light, ne?
Ja,
Also das
richtig.
ist tatsächlich so seine Rolle und das ist halt, ja, wie du schon sagst, ist eine extrem wertvolle Rolle.
Das, was
Ja.
Kamara, sage ich mal, Hunt voraus hat oder voraus hatte, war Drew Brees. Das war einfach der Cheat-Code für Kamara. Kann man, glaube ich, jetzt halt auch so sagen. die, das, das war das perfekte, die perfekte Situation für einen Running Back.
Ja, und ich glaube auch noch ein bisschen höhere Snap-Share als
Hunt, ja, ne? Okay, stimmt, aber du musst nur die Targets, du musst nur die Touches pro Snap halt dann irgendwie bekommen, ne? Und das war, da war Kamara natürlich auch immer stark. Also ja. Wenn der am Feld stand, der wurde halt auch gefeatured. Wird aber Hunt jetzt auch, verstehe den Buy komplett. Und gehe mal rüber zu meinem Buy. Und das ist, und den habe ich jetzt besonders eigentlich deswegen genommen, weil ich ihn in Woche 1 ganz schön madig geredet habe. Michael Pittman von den Indianapolis Colts ist ja jemand, den ich letztes Jahr, oder der mich enttäuscht hat, sage ich mal, da bin ich, sah als Rookie jetzt nicht so überragend aus. Eben hat nicht viel gemacht aus der Opportunity, die da war. Und deswegen habe ich ihm nicht zugetraut, so der Alpha-Receiver in der Offense zu werden. Oder selbst wenn er Alpha-Receiver sein kann, dass er eine richtige, also ein richtig guter Alpha ist. Und das ist er, glaube ich, schon. Also hat einen super Target-Share, Air-Share, das passt alles, passt eigentlich, passt alles, aber er fängt keine Touchdowns. Zumindest bisher. Aber dann schaut man sich das an, dann ist er auch mal an der 1 getackelt worden und so. Und das ist auch ein bisschen Unglück dabei, sage ich mal, dass der dass er wenige Fantasy-Punkte macht. Und das ist für mich ganz klares Buy-Szenario dann einfach. Ist Wide Receiver 36 nach Keep Trade Cut, wenn man ihn da bekommt, all day long. Ich glaube jetzt nicht, dass er Wide Receiver 1 Upside hat, oder das glaube ich noch nicht zumindest. Dafür muss halt auch diese Colts Offense irgendwie mal besser werden, aber ich sehe da halt die Lösung auf Quarterback noch nicht so gekommen. und ja, dass das hindert, das limitiert das Ceiling natürlich. Aber er ist, glaube ich, echt ein guter Footballspieler, hat mich überzeugt. Ich sag's nochmal, nach Woche 1 war bei mir irgendwie klar, gut, dass ich Pittman nirgendwo angefasst habe, aber nicht bei den eigenen irgendwo Meinungen bleiben, wenn man dann Lügen gestraft wird von dem Spieler. Sofort adjusten, so, also gerade wenn es dann über zwei, drei, er hat drei Spiele jetzt hat nachgelegt, in denen er echt gut aussah. Anpassen und ja, daher für mich die Ampel auf grün jetzt bei Michael Pittman, und ich habe ihn auch schon mal gekauft, empfehle euch auch mal nachzuhören und auch mal, ja, shoppen zu gehen.
Ja.
Gut, wunderbar, das war's mit unseren direkten Kandidaten, jetzt kommen noch die Honorable Mentions, denke ich mal, so die Bench-Spots bei uns, da haben wir jetzt jeder noch drei Sell-Kandidaten und zwei Buy-Kandidaten, die gehen wir jetzt schnell durch, würde ich sagen. Wie sieht denn deine Bank da aus?
Ja, soll ich mal zuerst mit meiner Buy-Bench anfangen, dann kannst du deine machen. Ja. Genau, also ich hätte noch anzubieten, einmal Keenan Allen.
Yes.
Warum? Weil er eigentlich im Schatten von Mike Williams steht. Und trotzdem in dieser High-Scoring-Offense einen guten Target-Share hat, dazu auch Touchdown-Regression ist da eher zu erwarten. Und ja, dementsprechend würde ich ihn noch ins Auge fassen als Contender. Und dann habe ich eben noch die Bucks-Wide-Receiver. Das ist aktuell wahrscheinlich die tatsächlich die spektakulärste Offense der Liga, würde ich mal, gut, man kann jetzt für viele Mannschaften oder für ein paar argumentieren, aber ja. Also ich finde, die Bucks sind schon eindrucksvoll, die können außer von New England von niemandem gestoppt werden und ja, da ist es einfach so, auch wenn natürlich die Target-Shares, dadurch, dass so viele Waffen da sind, relativ niedrig sind, aber die haben halt eine extrem hohe, die haben extrem viele Passversuche, ne? Da können halt viele Receiver produzieren. Und dann habe ich eben als Contender bei, hätte ich eben Mike Evans, der ist der Nummer 1 Receiver nach Target-Share, kriegt auch die Red-Zone-Targets und produziert da eben. Dann AB als zweiten Buy für einen Contender. Er hat jetzt wieder gezeigt, was er leisten kann am Wochenende. Ja, und 33 Jahre, das ist ein günstiger Kandidat. Godwin eher was für einen Rebuilder tatsächlich. Auch der hat einen auslaufenden Vertrag. Spannend, ob er dann eben bei den Bucks bleibt oder nicht. Aber finde ich, ja, spannend. Wen hast du denn noch als Buy?
Also erstmal zu deinen Buy-Kandidaten, also zu den Receivern. Du weißt ja, ich habe Antonio Brown in sehr, sehr vielen Teams und unter anderem bist du in einer Liga auch Contender.
Das Geld nehme ich später.
Die Inbox, die steht offen. Du darfst ihn gerne kaufen, aber so günstig ist er gar nicht. Nein, ich habe, also tatsächlich, in beiden Ligen gibt es auf einmal Interessenten für Antonio Brown, was für ein Wunder. Ist natürlich, ich schäme mich persönlich dafür. Ich habe OBJ für Antonio Brown gekauft in Downset Talk. Dieses Team habe ich auch wirklich erfolgreich an die Wand gefahren in den letzten 2 Wochen irgendwie. Das ist mit der Mixon-Verletzung hat alles seinen Lauf genommen und jetzt, ich war da mal Nummer 12 im bundesweiten Scoring. Ich bin da weit davon entfernt und kriege die nächste Schlappe dieses Wochenende. Ja. Jetzt darf ich schauen, dass ich es wieder herumreiße, aber mit weiteren solchen Moves wird es nicht besser.
Ja, also Antonio Brown kauft man halt auch nicht nach einer 31-Punkte-Woche, muss man vielleicht auch sagen. Also ich würde da jetzt nochmal eine Woche warten und mal gucken, was er dann am nächsten Wochenende so für Punkte erzielt und gucken, ob man ihn dann vielleicht besser kaufen kann. Also, beziehungsweise einfach mal mit dem Owner sprechen, wenn jetzt einer sagt, ja, ich will für Antonio Brown irgendwie, weiß ich nicht, einen Second Rounder plus, dann sage ich, ja, komm, dann lass gut sein, aber wenn man irgendwie da was Vernünftiges hinkriegt, vielleicht, keine Ahnung, einen Second Rounder für Antonio Brown und vielleicht noch einen Late Pick zurück oder sowas, dann kann man eben drüber sprechen, ne?
Ja, komm. Also ein Second Rounder kann man schon hinlegen für den Mann, glaube ich. Das ist in Ordnung. Ich glaube, dass der schon, ich habe es ja die ganze Offseason über selber gepredigt und jetzt habe ich ihn verkauft, ich Idiot. Weil ich dachte, oh ja, OBJ, buy low opportunity, er macht zu wenig aus seinen Air Yards, bla bla. Komplett dysfunktional sah das jetzt am Ende aus. Mal sehen, wird man am Ende dann auch erst bewerten können. Aber AB ist wirklich, also der kann mehr als nur in Bi-Weeks helfen. Der ist, ja, also wenn er auf dem Feld steht, dann wird er auch getargetet.
Schon also gut. Ich finde, wir reden eigentlich zu viel über AB. Ich finde eigentlich Evans noch viel nennenswerter, der ja schon, ich sag mal, totgesagt wurde und als Goal-Line-Back abgeschrieben wurde. Ja. Aber der jetzt hier nach Woche 1 ein bisschen holprig gestartet ist, aber seitdem wirklich wieder seinem Wide Receiver 1-Status da gerecht wird. Ne? Also der ist auf on Pace für 150 Targets rundweg. Also das ist schon beachtlich. 10
Wide Receiver.
Ja.
Und ohne, genau, dass irgendjemand drüber redet. Absolut. Stimme ich dir komplett zu. Und vor allem muss man sagen, ich habe, das war jetzt noch vor der Woche zwar, aber er war davor eben so die Nummer 1 unter denen, die aus den Expected Fantasy Points, die da den größten Gap hatten zu den tatsächlichen. Und er war ja schon nicht so schlecht vor dem Wochenende.
Nee.
Und trotzdem hat er immer noch dafür underperformed. Und jetzt kam das so ein Spiel, wo das in die andere Richtung regressiert ist. Der Typ ist ein Biest, absolut. Kann man also immer versuchen, also auf jeden Fall versuchen zu kaufen. Gehe ich komplett mit.
Dazu natürlich, man muss fairerweise sagen, Gronk ist erstmal raus. Ne? Das hilft natürlich allen dreien. Aber sollte natürlich irgendjemand von denen ausfallen, dann geht es für die anderen beiden natürlich auch steil nach oben.
Ja.
Zumal die Running Backs da auch nicht zu gebrauchen sind. Also
Lenny, Lombardi Lenny. Er hatte eine gute Woche.
Ja, das musst du
mir schon zugestehen.
Das gestehe ich dir zu.
Meiner Meinung nach war das eigentlich auch irgendwie relativ offensichtlich gegen Miami, dass sie die ziemlich abschlachten und Lenny endlich macht er seinen Touchdown. Das war überfällig. Er ist der klare Nummer 1 Running Back in der Offense. Natürlich Gio nervt, das ist ein bisschen das Problem, aber er ist schon gut.
Ja. Nee, und ich glaube auch, die Offense halt kann halt die ganzen Optionen supporten, weil die echt scoren.
Das ist echt Wahnsinn. Dann meine Honorable Mentions oder meine Buy-Bench ist Justin Fields, Quarterback 11 aktuell noch, aber ich glaube, dass da definitiv Owner gibt, die Angst haben. Die schauen sich die Fantasy-Punkte an, denken sich, oh, scheiße. Mein 1-0-2, 1-0-3, wann auch immer ich den in Rookie-Drafts gepickt habe, kackt ganz schön rein, ist der nächste Sam Darnold, was auch immer. Sieht aber eigentlich meiner Meinung nach gut aus. Jetzt muss ich sagen, das Spiel vom Wochenende habe ich nicht gesehen oder nicht viel gesehen. Das werde ich mir nochmal anschauen müssen, aber ich glaube einfach nach wie vor ans Talent von Justin Fields, würde hier nicht overreacten. Und wir haben irgendwann auch eine positive Zukunft vor uns ohne Matt Nagy und mit einer besseren Offensive Line. Einfach mal nachfragen. Ich sage nicht unbedingt, dass man jetzt halt unbedingt als Rebuilder seinen First-Round-Pick anbieten soll, sondern einfach mal anschauen, so was will der denn überhaupt noch für Justin Fields? So, ist da ein bisschen Panik da oder nicht?
Ja, also am Wochenende wurde er eigentlich von den Raiders nur nur gerusht.
Ja, also, stimmt.
Die haben, glaube ich, nach einem Drive haben sie, glaube ich, viermal den Passer gerufft, also Fields. Das war wirklich, also, was die da, auf welcher Mission die waren, ich weiß es nicht, aber
ja
ansonsten war es schon Licht und Schatten, aber es ist ein Rookie, wie gesagt, wir reagieren da nicht über, dementsprechend würde ich ihn auch eher kaufen.
Genau, und es kann halt einfach sein, dass es Overreactor gibt an der Stelle. Und mein zweiter Buy-Kandidat ansonsten wäre noch George Kittle. Den parke ich auch auf der Bank, weil er aktuell noch Tight End 5 ist bei Keep Trade Cut. Und natürlich muss man ein bisschen auf die Bremse treten, aus gleichen Gründen wie bei Debo. So, es ist immer noch eine Trey Lance Offense, die wird nicht so wahnsinnig viel durch die Luft produzieren. Aber George Kittles Talent zu kaufen zu einem massiven Discount aktuell, glaube ich, kann man vor allem dann auch gerade als Rebuilder, glaube ich, sogar machen. Der macht dir jetzt nichts kaputt in dem Sinne. Als Contender, wenn ich ihn jede Woche aufstellen muss, dann hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich. Aber die Usage von George Kittle wird trotzdem halb, also solide sein. Und ja, wir haben, glaube ich, vergessen, was er vor 2 Jahren gemacht hat. Oder vor 3 Jahren war das noch sogar. Der Typ ist ein Biest. Und man kann den jetzt, glaube ich, ganz günstig irgendwie sich schießen.
Ja, ich hoffe, dass sie ihn endlich mal gesund werden lassen. Ich habe in einer Liga, habe ihn natürlich jede Woche aufgestellt. Bin jetzt froh, dass er bei IR ist und ich endlich Dawson Knox aufstellen kann.
Ja.
Nee, ist okay. So, dann Sell-Kandidaten noch.
Yes, die wir noch haben wir noch 3 Sell-Bench-Spots.
Ja, genau. Also, ich habe, genau, Dalton Schultz, zu dem brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen, haben wir drüber geredet. Das wäre mein erster Kandidat, dann Hollywood Brown, und zwar, der hat eigentlich ganz gut produziert in den ersten Wochen bei den Baltimore Ravens, aber das würde ich eben nutzen, um ihn eben Gebühren zu verkaufen. Rashad Bateman kommt jetzt zurück, also beziehungsweise weiß gar nicht, ob er heute schon spielen darf, aber es wird hier, also er trainiert auf jeden Fall wieder, soweit ich das weiß. Und er wird dann halt irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen wird er zurückkehren. Der wird auf jeden Fall da in seinen Target Share reinfressen. Dazu, weil wir ihn ja auch echt mochten als Talent. Ich mochte den Landing Spot halt für ihn nicht, aber das Talent mochte ich halt schon gerne. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er halt auch Hollywood Brown was streitig machen kann. Brown hatte jetzt über 22% Target Share. Ja, das ist natürlich schon hoch für so einen Deep Threat. Dazu hat er auch jetzt schon 3 Touchdowns. Ich glaube nicht, dass er es aufrechterhalten kann in der fragilen Passing Offense von Baltimore.
Breaking News, erst 5 Minuten her. Rashad Bateman won't return Monday. Also kein Problem. Wir bringen die Folge, denke ich mal, wie immer Mittwoch raus. Wahrscheinlich hat Hollywood sogar noch mal ein ganz gutes Spiel gehabt am Montag, oder würde ich jetzt zumindest mal erwarten. Gegen die Colts kann man den Ball ganz gut bewegen und Hollywood könnte noch mal ein gutes Game gehabt haben. Das ändert natürlich überhaupt nichts daran, dass Bateman zurückkommt, und es würde mich nicht wundern, wenn er die Nummer 1 der Offense wird.
Ja, genau. Also dementsprechend, die Baltimore Passing Offense kann halt auf gar keinen Fall 3 Fantasy-Optionen versorgen. Das wird nicht passieren.
Ja.
Also die Passing Offense. So,
ne? Ja,
also
ja, klar.
Brown, Andrews und
Bateman.
Genau, das sehe ich halt gar nicht.
Ja, und Miles Boykin.
Ja, genau. Und Sammy Watkins. Und wer da nicht noch alles. James Prochet hatte jetzt ein relativ gutes Spiel. Devin Duvernay, also Tylan Wallace, also so viele Receiver wie da rumrennen, könnte man glatt glauben, dass sie Quarterback haben, der passt.
Ja, das stimmt, aber ja,
genau.
Schwierig.
Und als letzten Kandidaten habe ich dann noch Odell Beckham Jr., 28 Jahre alt, Wide Receiver der Cleveland Browns. Ja, mittlerweile muss man ja schon das dazu sagen, weil, ich sag mal, auf dem Feld sieht man ihn ja eher nicht. Ja, ein gutes Spiel von Beckham ist eher wie eine Sonnenfinsternis. Man sieht sich nicht häufig, aber wenn, ist was ganz Besonderes. ja, also ich habe vor der Saison nichts von Beckham gehalten, werde da aktuell bestätigt. Es kann natürlich sein, dass er jetzt ein paar Spiele braucht, um wieder reinzukommen nach seiner Verletzung. Aber, boah, Also die Cleveland Offense, das Passing Game gefällt mir halt gar nicht. Und wenn, wie gesagt, läuft es über die Tight Ends. Beckham hat eben diesen Name Value. Und ja, im Prinzip, er sah aus wie ein Fremdkörper in der Offense. Und dazu, die Browns wollen den Ball laufen. Und ich sehe es einfach nicht, dass er dann nochmal, wer weiß, was für ein Revival hat. Und wenn ich noch einen Second-Round-Pick für ihn bekomme, dann freue ich mich, nehme den und sage Adieu, Odell Beckham.
Ja, kann ich dir leider nicht mal widersprechen. Also ich war schon ein bisschen höher bei Beckham, aber das ist schwer. Schwer zu ertragen tatsächlich, was da in Cleveland passiert. Meine Bench-Sell-Kandidaten sind einmal Jalen Hurts. Jalen Hurts ist wirklich hier genannt vor allem, sag ich mal, aus der Rebuilder-Brille. Liegt gar nicht daran, dass ich nicht mehr an ihn glaube oder dass ich glaube, dass er kein Starter in der NFL sein kann oder sein sollte. Mir wäre es einfach zu risikoreich. Ganz ehrlich, die Eagles haben jetzt, glaube ich, irgendwie ja, 2 bis 3 Top-10-Picks im nächsten Jahr oder zumindest mal Top-15-Picks. So viel können wir schon mal erwarten. Die nächste Klasse an Quarterbacks ist zwar wirklich schwach, das muss man schon irgendwo sagen. Also irgendwie weder Howell noch Rattler werden so ihren Erwartungen gerecht. Der hier eine Quarterback, der spielt echt ganz gut. Jetzt weiß ich den Namen wieder nicht mehr. Aber sei es auch drum, ist wurscht. Also es sind keine High-End-Talente, ja, so die alle Fragen ausmerzen.
Der Ole-Miss-Quarterback meinst du? Den meinst du?
Das kann gut sein, aber
Ich recherchiere mal eben, sagst du gleich nochmal.
Ja, ich bin nicht der College-Experte. Ich verfolge es ein bisschen eben aus der Devi-Brille und höre mir immer wieder gerne Podcasts an. Und da merke ich natürlich, wenn einige Jungs eben die Boards runterfallen und wenn ich den Namen höre, dann passt auch wieder. Aber unabhängig davon, Jalen Hurts ist halt, obwohl wir dann wieder sagen, ja, der sollte auf jeden Fall ein Starter sein und so weiter und so fort, ist es eine unsichere Zukunft. Und wenn ich ihn jetzt aktuell verkaufen kann als Quarterback 12 und hält hier wirklich für 2 First-Round-Picks zum Beispiel, und das geht, das ist schon machbar, schmeiß irgendeinen, wenn du noch irgendwie ein AB halt rumlungern hast oder sonst irgendwie so, was einem Contender dienen kann, dann gib ihn ab, nimm den sicheren Value mit und wenn Jalen Hurts trotzdem super Starter ist und oder was heißt, also weiterhin Fantasy Gold ist, dann ist das halt so, aber du hast auch einen ordentlichen Gegenwert bekommen.
Matt Corral heißt er übrigens. Matt Corral. Ich verwechsel die immer, Carson Strong und Matt Corral vom Namen her. Keine Carson Ahnung,
Strong warum. Ist, also CJ Strong meinst du natürlich, ist ja klar.
Ja, genau.
Das ist der Typ mit dem Riesenarm, ne? Nevada oder wo spielt er?
Ja, genau.
Corral spielt tatsächlich gut, ja. Also sieht gut aus. Und der wird jetzt immer wieder zu Atlanta irgendwie geschrieben oder wird sich dahin gewünscht, habe ich auf jeden Fall schon mehr Sachen
gehört. Schauen wir mal, wie die Saison verläuft und wer wann picken darf. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt heute vermuten müsste, dass Philly gar keinen Quarterback nimmt, dass die das alles ins Team stecken, die 3 Picks und ein Running Back und ein Panther draften in den ersten
10 Picks. Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Deswegen sage ich auch nicht, sell Jalen Hurts für so irgendwie anything. Also das muss schon super Gegenwert sein. Und Jalen Hurts ist einfach, hat so viel Upside. Und wenn der sich in der NFL etabliert, dann gibt es überhaupt keinen Grund, den unter den Lance Fields und so weiter zu sehen. Das kann jedes Jahr QB One Overall werden in der Saison. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Man muss ja auch mal sehen, was für schlechte Umstände der jetzt in Philly schon wieder hat. Die O-Line fällt komplett auseinander.
Ja, und er sieht als Passer jetzt nicht so katastrophal aus wie letztes Jahr. Ne? Ja, also ich finde, das ist okay halt. Ne? Das ist nicht mehr, als man so erwartet hätte auf jeden Fall. Ja. Aber nicht schlechter.
Es ist deutlich besser, als man erwartet hätte. Genau. Oder als viele erwartet haben.
Genau, ja, richtig.
Und das ist, da gibt es schon, also schau dir mal an, was, keine Ahnung, andere Quarterbacks in der NFL da teilweise zusammenstümpern. Da sieht Jalen Hurts definitiv nicht wie der schlechteste Quarterback der Liga aus.
Ach, auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Also ich hätte als NFL-Franchise wahrscheinlich lieber Jalen Hurts als Baker Mayfield. Und werden dem halt wahrscheinlich den brutalen Vertrag geben, ne? Boah.
Kann ich schon sein,
ist,
ja.
Ich glaube, das ist ein größerer Fehler, den die Browns da machen, als die ganzen verpassten Draftpicks, die sie gemacht haben, also die ganzen schlechten Draftpicks. Mhm. Da hatten sie wenigstens nach 3 Jahren oder 2 Jahren Gewissheit und konnten dann sich neu orientieren. Aber wenn sie dem jetzt den fetten Vertrag geben, boah, ne.
Ja, also ich hätte gesagt, du bist low bei Baker, ich weiß. Ich gebe ihn da eigentlich noch gar nicht so sehr auf. Aber es sieht schon kritisch aus. Ich glaube, er ist halt jetzt auch verletzt. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen scheiße. Das tut ja, das jetzt stimmt. Auch den Browns ja. echt weh. Weil ich ja. glaube schon, dass es ihn sehr beeinträchtigt und ja. gleichzeitig kannst du ihn halt nicht richtig evaluieren. Das ist blöd.
Ja, das habe ich auch gehört. Dass irgendwie er hat ja irgendwie in der Nicht-Wurfschulter irgendwie torn Labrum, keine Ahnung, was das genau. ist. Also irgendwie ja. Und muss deswegen auch mit irgendeiner Weste spielen, ne? Also oder irgendwie sowas, was, also habe ich gehört und dass ihn das in der Präzision schon beeinflussen kann. Also, ja, mal schauen.
Also, ich kann nur sagen, ich war am Sonntag hier beim Golfen bei ungefähr 4 Grad und musste so ein Unterzieh-Sweatshirt anziehen. Dann hatte ich ein Poloshirt und eine Jacke drüber. Und mich hat das schon aufgeregt. Und ich bin kein Profisportler auf NFL-Niveau, der dann sich in so eine Weste reinzwängen muss, um seine normale Wurfbewegung zu machen. Ich glaube, dass der massiv eingeschränkt ist. Das ist ja, nicht sein. Geil. Und nee. Deswegen möchte ich Baker noch nicht abschreiben. Aber es ist natürlich trotzdem, bleibt dieses ganze Downgrade für die ganze Passing-Offense. Und Jalen Hurts, wie gesagt, den Punkt habe ich gemacht. Zweiter Kandidat hier an der Stelle, Sam Darnold. Ich habe es oft genug gesagt hier, glaube ich. Ich halte gar nichts von Sam Darnold. Das hat sich nicht geändert. Er hat zwar seine Rushing-Touchdowns gemacht, ist okay. Das wird auch wieder sich ändern. Von mir ist ganz auch, der macht, glaube ich, jetzt schon mehr als bei den Jets natürlich. Aber ich bin als Passer nicht überzeugt. Und das mache ich jetzt auch nicht davon abhängig, dass er jetzt ein Downgame hatte gegen Philly. Ich glaube, das kann passieren. Aber ich sehe einfach in Darnold keine langfristige Lösung. Und vor allem verkaufe ich ihn halt, weil er hat nochmal diesen Value-Gewinn hingelegt. Man muss es jetzt auch nicht sofort nach dieser Down-Woche machen, aber ich würde es für die nächsten Wochen im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht die Chance nutzen sollte, wenn sie sich ergibt. Und möchtest du was zu Sam Darnold kurz sagen?
Ja, also ich will ihn ja auch schon eher verkaufen. Also tatsächlich, ich bin da jetzt auch so ein bisschen, der hat echt stark angefangen, aber lässt jetzt halt auch echt nach und hat wieder ein paar Fehler drin. Und wie gesagt, dieses Rushing ist halt auch nicht, wird er halt nicht beibehalten.
Nee,
dementsprechend, gut. Ja, man kann ihn schon, wenn man ihn zu einem guten Preis los wird, verkaufen.
Daniel Jones oder Sam Darnold?
Ah, ist für mich eng. Wahrscheinlich hätte ich immer noch Darnold ein bisschen lieber, aber also Daniel Jones macht halt am Boden mehr, aber ich glaube halt eher, dass Sam Darnold eine langfristigere Karriere in der NFL noch hat.
Let's see, sehe ich ehrlich gesagt ganz anders. Daniel Jones habe ich all day viel, viel lieber als Sam Darnold. Und ich glaube, dass er der deutlich bessere Quarterback ist. Aber let's see.
Boah. Also ich finde die, unterm Strich finde ich beide eigentlich scheiße. Deshalb, also ich als NFL-Team würde ich am liebsten keinen von beiden haben. Wenn ich das mal, also da hätte ich immer, also Jalen Hurts würde ich da all day über beide nehmen.
Also über Daniel Jones, ich sehe die sehe ich tatsächlich beide auf einem relativ ähnlichen Level und das sagt eigentlich weniger darüber, dass ich irgendwie die schlecht finde, jeweils, als dass ich finde beide halt okay. Ich glaube, du kannst mit beiden spielen, aber eigentlich hätte ich keinen von den dreien gern, weil ich glaube, ich wäre immer auf der Suche nach dem Top 5 Quarterback, würde alles dafür geben, den zu bekommen irgendwie. Und ich, oder also mindestens mal Top 10, alles, was du da so, ja, diese Jimmy Garoppolo-Nummer, die wir hatten bei den Niners, da kannst du aber ein gutes Jahr haben, kannst ihn mal ganz trotzdem eine gute, solide Offense spielen, aber in den entscheidenden Situationen also hast du einfach so einen krassen Nachteil, wenn auf der anderen Seite der Top 5 Quarterback steht, das holst du einfach nicht rein und deswegen ist das irgendwie, also ist generell müßig, wen man da haben will eigentlich.
Ja, natürlich, das ist, ja.
Aber aus reiner Mathematik werden nicht 32 Mannschaften Top 10 Quarterbacks haben.
Das wow, ist halt leider so. Wie hast du das in dem Kopf gemacht?
Ja, das ist, ja, Analytics halt, ja. Das ist klar. Deswegen werden die auch irgendwo starten. Und wenn ich mir dann überlege, wem von den dreien traue ich es am ehesten zu, dann sage ich Daniel Jones, dann Jalen Hurts und dann Sam Darnold, ehrlicherweise.
Ja, ich höre jetzt Daniel Jones.
Ja, okay. Da sieht man mal, in Phil finde ich noch einen Daniel Jones Verkäufer, aber leider haben wir das ja andersrum gemacht. Das erörtern wir jetzt nicht ein weiteres Mal, sondern ich komme zu meinem dritten Sell-Kandidaten und jetzt habe ich hier noch kurzfristig geswitcht auf Trey Sermon. Trey Sermon irgendwie versuchen zu verkaufen. Ganz ehrlich, es ist wirklich, also ich habe jeglichen Glauben an den Mann verloren. Gegen Arizona war Elijah Mitchell wieder fit. Der hat alles am Boden gemacht an sich, also ein bisschen was hat Kyle Juszczyk bekommt, dann da macht man wieder den Fullback-Sneak. Aber ansonsten ist es einfach die Elijah Mitchell-Show und ja, Trey Sermon hatte 7 Yards per Carry, weil er einen Carry hatte für 7 Yards und das sagt alles aus. Der Mann ist einfach so low bei Kyle Shanahan und wenn jemand bereit ist halt halbwegs irgendwie vielleicht ein, so, wenn man den noch irgendwie losbringt, gibt es so einen Second Rounder und dafür schickt man was zurück und so, dann versuchen das halt noch zu verkaufen, so wenn der andere sagt, ja, es ist ein Rookie, der braucht noch Zeit, okay, natürlich jetzt nicht einfach für einen 4th-Runden-Pick verkaufen, dann auch einfach lieber stashen, aber ich würde es versuchen.
Also ich glaube ganz ehrlich, also ich habe einige Sermon Shares und es ist nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Ich glaube, er ist ein Hold, weil du wirst ihn im Moment nicht los. Also,
ja.
Vielleicht für einen 3rd-Runden-Pick oder sowas, aber wow, ne, dann kannst du ihn auch echt, kannst du ihn auch besser im Roster behalten.
Ja, möglich.
Also, das Risiko nehme ich dann in Kauf. Mal gucken, vielleicht bekommt er nochmal einen Stretch, vielleicht verletzt sich Mitchell nochmal und wer weiß, ne? Also, ja, es bringt dir halt nichts, ihn für einen 3rd-Runden-Pick zu verkaufen.
Weil ja, vielleicht einen 3rd-Runden-Pick mit reinlegen, um einen 2th-Runden-Pick zu bekommen. Irgendwie so hätte ich mir halt das vorgestellt, um so einen Uptrade hinzubekommen. Ja, aber
ja, gut.
Schwierig, also wirklich schwierig. Und es sieht gar nicht gut aus. Das muss man
einfach sagen. Nein, das stimmt schon, das sagen. Ist schon wahr, ja.
Genau, gut. Mal sehen. Gut, das war's. Wir haben es wie von dir angekündigt, wieder länger gemacht als geplant. Aber ja, das passt ja auch so. Das ist unsere normale Zeit. Das ist gut. Wir haben heute super früh aufgenommen, so früh in der Woche. Am Mittwoch kommt das Ding raus. Da freue ich mich. Und ja, jetzt bin ich auch noch voll pünktlich, weil du hier zeitlich so flexibel warst. Perfekt, bin ich pünktlich raus, um zum Kneipenquiz zu gehen. Das freut mich natürlich zusätzlich.
Dann hoffen wir mal, dass Football-Fragen kommen, ne?
Kam tatsächlich schon mal. Also hey. Ich glaube, ein oder zwei waren mal da. Da konnte ich natürlich dann ganz solide die Punkte einheimsen.
Ja. Und wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr auch schon, wo in Deutschland ein mögliches NFL-Spiel stattfinden könnte. Da bin ich auch gespannt.
Die drei Städte, was sind deine Tipps?
Ich sag mal Berlin, Frankfurt, München.
Ja, das hätte ich auch gesagt. Irgendwie obvious, ne?
Kannst du
Dortmund oder so oder Schalke irgendwie?
Ja, also ich hätte auch vielleicht noch Düsseldorf oder Köln gesagt und möglich und Hamburg hier oben wäre halt eine Alternative. Aber ich glaube schon, dass es eher irgendwo sein wird, wo ein großer Flughafen ist und da wären halt Frankfurt und München eben obvious,
ja, ne? Ja, ich sehe Außenseiterchancen, dass München nicht dabei ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es eigentlich einen Vertrag zwischen der Stadt und der Allianz Arena Betreibergesellschaft gibt, dass in dem Stadion nichts anderes stattfinden darf als Fußball oder halt die Spiele der Bayern. Denn da, also man wollte damals das Olympiastadion hier sozusagen schützen, damit da weiter sowas stattfindet wie Konzerte und so und dass die Roten dann da nicht noch Konzerte on top machen, um da zusätzlichen Umsatz zu generieren. Im Gegenzug hat man dann da 100 Millionen Euro, glaube ich, aus EU-Mitteln in die Infrastruktur investiert. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht aus rechtlichen Gründen nicht geht.
Und ja, und es wurde ja auch mal über den Innenraum diskutiert, ne? Weil die NFL halt einen gewissen Platz im Innenraum brauchen, das gibt es in der Allianz Arena halt nicht, ne?
Aber gibt's das da in den Stadien da, weiß ich nicht, in Frankfurt, gibt's das
da? Das kann ich dir nicht sagen, aber in Berlin wäre ja noch nach wie vor die Bahn drumrum. Also da wäre ja Platz satt.
Ja. Ach so, Innenraum. Ah ja, okay, um das Spielfeld rum.
Ja, um die Spieler irgendwo hinzustellen. Also ich sag mal, da reicht ja nicht nur eine Ersatzbank wie beim Fußball.
Ja, stimmt. Na, ich habe jetzt kurz an die Kabine und so gedacht, an dieses ganze Ding. Also, aber,
boah, das, keine Ahnung. Ja. Das ist sowieso.
Ja, stimmt.
Weiß ich nicht.
Ja, da ist natürlich, also ich weiß tatsächlich nicht, wie breit ein Footballfield im Vergleich zu einem Fußballfeld ist. Weiß nicht, ob das genau gleich ist. Aber wenn man das nicht schmaler machen kann, dann sehe ich tatsächlich auch Probleme in der Arena. Also weiß ich nicht, wie das gehen soll.
Ja, das kann ich dir auch nicht genau sagen, ob die Abmessungen jetzt, wie die Abmessungen von beiden sind.
Na dann, dann tippe ich doch auf Berlin, Frankfurt und ja, Schalke.
ja, ich denke mal, so der grobe Rahmen wird schon klar, ist schon klar.
Also ne? Frankfurt wäre auf jeden Fall geil, muss ich sagen. Ja, natürlich, also wäre für alle irgendwie in Deutschland gut erreichbar, das so zentral, das ist cool. Und ich glaube, da ist ja auch die, da sind ja viele Amis so in der Region, rund um die Base. Genau, und da ist natürlich, eigentlich bietet sich's an. Und ich war auch noch nie in der Commerzbank Arena. Das finde ich auch mal geil.
Ja, das, also, da wäre ich auch. Also, mir ist eigentlich scheißegal. Ich würde mich trotzdem um Karten bemühen, egal wo es ist.
Ja, ich würde auch überall hin. Also, ja, was soll's. Ich hätte auch Bock auf London, wenn da mal ordentliche Spiele wären.
Ja.
Aber das, was habe ich gelesen? Die NFL will ihr Produkt in Europa bewerben und schickt dafür Arminia Bielefeld und den SV Sandhausen nach London.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Das ist
wirklich.
Ja.
Eieieiei.
Nächstes Wochenende wird es ja besser mit dem Topspiel Jaguars gegen Dolphins, ne?
Alter.
Also, ich hab schon gedacht, ganz ehrlich, eigentlich müssten sie doch so Spiele oder so Mannschaften hinschicken, die Heimspiele ähnlich ausverkauft bekommen. So wie die Chargers oder so. Ich weiß, wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile anders, aber so war es doch immer. Solche Teams, damit die dann auch ihre Heimspiele mal ausverkauft haben. Also beziehungsweise es trifft dann sowieso nicht so eine Fanbase so krass.
Ja.
Naja, gut.
Ja, mal sehen. Was ist denn das dritte London-Spiel?
Ich glaube, es gibt nur zwei dieses Jahr.
Ah, es gibt nur zwei. Okay.
Meine Schade. Ich. Wenn nicht, dann.
Ja, stell dir vor, also die Chargers, wenn dieses Jahr in London wären, ey. Junge, das wäre halt abartig geil.
Ja.
Aber gut. Machen wir noch Werbung für uns, Kollege?
Ja, klar. Folgt uns gerne auf Twitter, @dynastyflo mit PH. Flo, der dann auch ganz gerne mal sich selbst Schaden zufügt, indem er Leute bei Twitter öffentlich outcall und dann die Niederlage einstecken muss.
Das war kein Outcallen, das war ein bisschen Trash-Talk natürlich.
Ja, alles gut, ich glaube.
Das der nicht gebackt so. Wurde von Leistung, keine Frage. Das war ganz erbärmlich.
Das sind immer die besten Sachen. Safe. Genau, mir dürft ihr auch noch folgen, @phil8f90. Genau, dann schaut gerne auch noch in unserem Discord vorbei. Da ist auch immer ganz reges Treiben. Und dann würde ich sagen, haben wir alle soweit, oder?
Möchtest du noch was hinzufügen? Nee, passt. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Und dass ihr hoffentlich auch bessere Fantasy-Wochen habt als ich im Vergangenen. Und nicht von Herbert, Williams, wem auch immer geschreddet werdet. Sondern lieber den anderen so Schaden zufügt. Aber hey, in der DFFL stehe ich jetzt 4-1.
Ja, immerhin.
Das ist mein Format.
Ich glaube, ich glaube ich auch. Ne, oder stehe ich 3-2? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, denkt dran, Bye Weeks stehen an. Alvin Kamara, einmal gut gespielt, sagt Bye Week. Super, freuen wir uns. Ja.
Das ist geil. Das tut weh. Aber gut, so ist es. Phil, danke dir für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Macht es gut.
Alles klar, ciao.
Ciao.